Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 25. Folge vom Konterpass-Podcast. Kleines Jubiläum heute. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kadochwil.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel, der sich die Zeit gerade, glaube ich, auf der Kieler Woche vergnügt. Viel Spaß, Pascal. Viel Spaß beim Podcast schneiden. Jan, dir auch vielen Dank für die Sonderfolge, die du letztens rausgehauen hast. Gute Arbeit.
Ja, vielen lieben Dank. Es war unsere erste Folge auf Englisch und wir waren ja so ein bisschen skeptisch, ob ihr das gut oder schlecht oder wie auch immer ihr das findet. Deshalb haben wir auch nachgefragt und waren positiv überrascht. Also ungefähr, ich glaube, 40% würden sich mehr davon wünschen. 40% sind eher so ein bisschen zwischen den Fronten, also nur wenn es sein muss. Und 20% hätten es lieber auf Deutsch oder in einer anderen Sprache. Das heißt, für uns, wir können uns auch mal solche Sonderfolgen gönnen. Keine Sorge, unsere Hauptfolgen bleiben auf Deutsch. Das soll sich nicht ändern. Ich wollte noch eine Sache erzählen zu dieser Schumann-Aufnahme, weil sie fing holprig an, weil ich hatte im Kopf geparkt, Timmer, du kennst das, wenn man davon überzeugt ist, ein Termin ist an einem Montag und du schaust einfach gar nicht mehr in den Kalender, weil dir klar ist, der ist am Montag und ich prüfe das nicht mehr. Und ich saß am Freitagabend im Büro und plötzlich ploppt bei mir in meinem Teams-Kalender auf, Schumann in 25 Minuten. Und ich dachte mir, Schumann in 25 Minuten? Nein, nein, nein. Und dann habe ich im Kalender geschaut und es war Freitag, und die Aufnahme war nicht am Montag, sondern sie war für diesen Freitag, also in 25 Minuten gescheduled. Und ich dachte mir, okay, das ist ein dicker Bock. Dann habe ich Philipp geschrieben und ihm gesagt, du, ich habe mich im Kalender verguckt und eigentlich habe ich gedacht, wir haben erst am Montag Aufnahme, jetzt haben wir Aufnahme in 25 Minuten. Wie sieht es bei dir aus? Und er meinte, ja, Montag ist schwierig, also wir können da noch um 2-3 Wochen schieben oder sowas. Und ich sagte, nee, warte, weißt du was, dann machen wir es, gib mir 20 Minuten mehr, ich muss noch nach Hause kommen, weil da habe ich meine Notizen. Und ich bin losgeschossen, dann irgendwie bin ich zu Hause gewesen und wir haben es tatsächlich dann aufnehmen können, weil ich proaktiv meine Notizen mir schon vorab vorbereitet hatte und deshalb ging das Ganze dann doch irgendwie gut. Ich hoffe, es war inhaltlich einigermaßen brauchbar. Es ist so, wie es ist, wenn man solche Interviews führt. Im Nachhinein denkt man sich, naja, man hätte auch noch das fragen sollen und hier hätte man noch zweimal nachhaken können. Ich glaube, man lernt nur daraus. Was mir dann noch im Nachhinein einfiel, es gibt dieses Interviewformat bei den New York Times, die haben so einen Podcast, wo sie mit Leuten Interviews führen. Und das ist so gebaut, das finde ich ganz pfiffig. Die haben ein Interview, das dauert, keine Ahnung, 45 Minuten, Stunde, was auch immer. Und dann rufen sie im Grunde diese Person nochmal 2-3 Tage später an und haben nochmal so ein 10-12-minütiges Nachinterview, weil man natürlich so Sachen sacken lässt und könnte man nochmal ganz gut nachfragen. Das hätte ich mir gewünscht. Und ich glaube, das machen wir das nächste. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir das nicht auch irgendwann mal ausprobieren.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon mal wertvolles Feedback an dich selbst. So, das kannst du dann einfach beim nächsten Mal einführen.
Ja.
Alles klar. Wir haben heute für euch in der Pipeline ganz, 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 ganz viele News. Es ist das große Sommerloch. Deshalb ist das so ein bisschen News aus aller Welt, sage ich jetzt mal. Natürlich aus der Welt des Floorballs. Nicht nur, aber meistens. Und aus allen möglichen verschiedenen Richtungen. Also irgendwie ist nicht nur, klar, es gibt den einen oder anderen Vereinswechsel von dem einen oder anderen Spieler, den einen oder anderen Rücktritt. Aber es sind auch viele wilde Sachen passiert, die so eigentlich nicht so ganz häufig passieren im Floorball. Und auf jeden Fall frühstücken wir das heute einmal alles ab, bringen euch auf den neuesten Stand, reden ganz kurz über WhatsApp Bundesliga, weil da ist trotz Sommersloch ein bisschen was los, aber nicht so wahnsinnig viel. Und dann, schauen wir mal. Haben wir, glaube ich, ein buntes Potpourri an Themen heute für euch vorbereitet. Viel Spaß!
So, und los geht's bei den News mit einem Karriereende. Und zwar die fantastische und großartige und lange Karriere von Ketil Kronberg geht zu Ende. Mit 44 Jahren ist jetzt der Weg vorbei. Ich glaube, Ketil Kronberg ist in der Szene weit bekannt, hat gefühlt 27 Weltmeisterschaften gespielt und in der SSL tatsächlich 610 Punkte in 462 Spielen gesammelt. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Und also er war natürlich in dieser norwegischen Generation um Faustganger und Co., die dann irgendwann mal so in den vor den 10 Jahre, 12, 14 Jahre zurück, als sie so diesen einen Peak hatten, war er natürlich so diese Galionsfigur. Aber er hat es tatsächlich bis zum Ende durchgezogen und ewig gespielt für Dahlen, ist mit Dahlen vor kurzem abgestiegen, mit 41, glaube ich, hat er gesagt, nee, so kann ich nicht enden, ist nochmal aufgestiegen. Und dieses Jahr ist Dahlen wieder abgestiegen. Und gesagt, okay, jetzt reicht's auch schon. Und insofern ist es eine tolle Karriere, die zu Ende geht. Ich werde mich an Kettil immer so erinnern. Ich kann mich erinnern, ich saß irgendwann mal bei den Czech Open in einer Reihe hinter Kettil und ich dachte, alles ja interessant, Kettil spielt auf rechts. Und dann habe ich festgestellt, nee, seine Kelle ist einfach so zurückgebogen gewesen. Also die war nicht mal gerade, sondern die war praktisch zurück, also konkav in die andere Richtung. Und damit hat er tatsächlich diese großartige Karriere gespielt.
Also das ist sehr witzig, dass du das ansprichst. Ich habe mir nämlich überlegt, welche Anekdote ich denn zu Kettil auspacken könnte. Und es ist genau die gleiche. Also ich saß nicht hinter ihm oder sowas in der Richtung, aber diese Kelle, mit der er gespielt hat, ist schon wild. Das war ja die einzige umgedrehte Banane, glaube ich, mit der jemals gespielt wurde irgendwo. Also total ulkig. Also alleine, dass er damit so viele Punkte gemacht hat, ist beeindruckend für sich. Ich glaube, andere Spieler würden damit wirklich sehr, sehr wenig zustande bekommen.
Ja.
Okay, dann haben wir noch ein, also wir hatten ein Karriereende, jetzt kommen wir zu einem offiziellen Vereinswechsel. Böse Zungen haben gesagt, oh, das ist ein Karriereende. und zwar Kim Nilsson wechselt den Verein, verlässt Kalmarsund und geht nach Vetlanda. Habe ich vorher noch nie gehört von dem Verein, ist neu in die Allsvenskan aufgestiegen. Und ich glaube, er geht da auch gemeinsam mit seinem Bruder hin, beziehungsweise ich glaube, sein Bruder Adam Nilsson war so einer der Hauptgründe, weshalb er nochmal den Verein wechselt. Und ich habe auch Gerüchte gehalber gehört, dass der Vertrag sehr hoch dotiert sein soll, was auch immer das im Unihockey bedeutet. Also man weiß ja immer nicht, welche Zahlen da tatsächlich irgendwie, welche Überweisungen da tatsächlich getätigt werden. Er war 2014 bis 16 war er, glaube ich, bei den Grasshoppers Zürich, ne? Und da gab es auch schon so Gerüchte darüber, wie viel er da eigentlich verdienen sollte und sowas. Und da stand immer so 10.000 Franken im Monat im Raum. Also was angeblich nochmal irgendwie über so ein extra dafür gemachtes Sponsoring irgendwie passiert ist. Und nach dem Motto, es gibt hier quasi ein Sponsoring nur mit dem Zweck, Kim Nilsson nach Zürich zu holen. Keine Ahnung, was da dran ist. Aber das waren so immer so die Zahlen, die damals über den Äther gegangen sind. Und wenn das jetzt nochmal ein Vertrag ist, der irgendwie in eine ähnliche Richtung geht, dann könnte das die Person sein, die am meisten aus Floorball rausgezogen hat als Spieler.
Ja, er ist ja bekannt dafür, dass er diese kuriosen Wechsel macht, weil er ist ja nach GC, dachten alle, der Wechsel zurück zu AIK, wo er davor im Grunde so dieser Überspieler geworden ist. Und er wechselte schon damals nicht in die Top-Liga, sondern in die Allsvenskan zu Kalmarsund.
Ja.
Und ich glaube, auch damals wegen seinem Bruder,
ja,
haben dort gespielt, haben Kalmarsund auch tatsächlich in die SSL geschossen. Mittlerweile ist ja Kalmarsund kein Abschiedskandidat mehr, sondern die spielen ja regelmäßig Playoffs. Ist ja ein super Verein geworden. Jetzt, aber gut, der ist jetzt 37, die Nationalmannschaft hat jetzt zweimal verpasst und hat wahrscheinlich sich dann gedacht, okay, irgendwo will ich jetzt noch ein bisschen im Rampenlicht stehen. Und dann ist ja mal wieder so ein Wechsel in die Allsvenskan gut. Und dieses Vetlanda-Team, die sind ja gerade erst in die Allsvenskan aufgestiegen, ne? Also die sind ja da jetzt auch nicht irgendwie schon Aufstiegskandidat, sondern es wird nochmal eine Herausforderung. Aber finde ich irgendwie ganz charmant.
Ja, mal gucken, ob er die quasi nochmal in die SSL hieven kann und so. Und du hast es gerade schon angesprochen, Kalmarsund mittlerweile ja einer der Titelanwärter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie schon in dem Superfinale standen, aber auf jeden Fall im Halbfinale waren sie in den letzten Jahren immer häufiger mal. Wegen dieser ganzen Geschichte so von wegen, was verdient er denn wohl und wie gut wird er denn bezahlt? Wie würdest du es eigentlich finden, Jan, wenn solche Vertragszahlungen, sag ich mal, solche Gehälter im Floorball komplett offengelegt werden würden? Würdest du das begrüßen oder nicht so gut finden?
Ich finde es generell nicht gut, gerade bei Sportarten, wo du die Situation hast, dass vermutlich es Spieler gibt, die werden sehr gut verdienen. Du hast Spieler, die werden etwas verdienen und du hast Spieler, die werden gar nichts verdienen. Und dann entsteht ja relativ schnell halt so eine Drucksituation, dass und auch so eine künstliche Hierarchie in so einer Mannschaft, die eigentlich im Zweifel gar nicht so ausgeglichen ist, wie sie ausgeglichen sein sollte, sondern es orientiert sich dann sehr, sehr schnell am Geld. Und ich glaube, da fallen wir dann in so eine unangenehme pseudoprofessionelle Kluft, in der sich halt so die Profisportarten befinden. Weiß ich nicht, oder? Weiß ich nicht.
Ja, okay. Also aus der innerbetrieblichen Perspektive, sage ich mal, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in einige Mannschaften so ein bisschen Unwucht reinbringt. Gerade wenn dann, na, dann gibt's ja schnell Diskussionen vielleicht von wegen, ich bin ja selber auch Leistungsträger, aber ich verdiene nichts und der andere verdient das und so weiter und so fort. Ich find's aber, wir sind gerade irgendwie mit der gesamten Szene, also weltweit wollte ich sagen, europaweit ist ja eigentlich das, wo Flowboy sich abspielt, in so einem Bereich, wo irgendwie überall nur Grauzonen sind, weißt du? Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie viele Leute eigentlich in Schweden verdienen. Da wird nur immer gesagt, ja, die richtig Guten verdienen da schon was und die nicht so Guten verdienen ein bisschen was. Du hast ja tatsächlich, wir haben ja vor 2, 3, 4 Folgen oder sowas mal über Zahlen aus Tschechien gesprochen. Da wurde es ja einigermaßen konkret. Da hattest du ja, glaube ich, einen Podcast rausgesucht von dem Präsidenten von Tatran, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch in Deutschland, weißt du, da gibt's ja jetzt immer mehr so mal von wegen, ja, wir haben da jetzt gehört, der und der Ausländer, der kriegt eine Wohnung gestellt und einen Job, aber bezahlt wird er nicht und andere kriegen wohl ein bisschen was. Keine Ahnung. Ich finde, es wird die ganze, es würde ein bisschen klarer machen, wo wir eigentlich stehen. Also zum einen in, als Szene in Deutschland, aber auch weltweit. Also ich, weil ich wirklich schwierig finde, da irgendwie Hausnummern zu greifen. Und es wären halt nochmal Zahlen, über die man einfach cool sprechen kann irgendwie. Also ich finde das immer sehr, sehr spannend bei den amerikanischen Sportarten, also NFL, NBA. Ist anderes System, ne, weil die haben ja Salary Cap und so, die müssen sowieso alle ihre Zahlen offenlegen. Aber dann gibt's ja immer irgendwie neue Verträge, die angeboten werden, 3 Jahre 75 Millionen oder sowas. Und da kann man irgendwie drüber diskutieren, ist er das jetzt wert, ist er das nicht wert, entwickelt er sich da noch hin. Das finde ich irgendwie immer ganz cool, wenn man so ein bisschen von außen über die Sportart sprechen möchte. Oder, also was heißt von außen, wir sind ja irgendwie auch ein bisschen drin, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber ja, ich glaube, es ist, es würde das Ganze verkomplizieren, wenn es offengelegt würde. Es würde vielleicht auch eine gewisse Chance sein, aber ja, also es wird sowieso nicht passieren, ne? Es müssten sich ja quasi alle drauf verständigen, jawohl, wir legen jetzt unsere Zahlen offen, das wird eh nicht passieren. Von daher ist es eigentlich auch so ein bisschen nur so eine Diskussion, so was, was könnte denn sein, aber ich wollte mal deine Meinung dazu hören.
Und es gibt einen weiteren Vereinswechsel, und zwar geht Weltfloorballer Justus Kanulainen in die Schweiz und wechselt von den Esbon Oilers, und es ist ein ganz kurioser Wechsel, weil er wird nächstes Jahr gar nicht in der Schweiz spielen. Also offiziell wechselt er, aber er wird dort nicht spielen, weil er das komplette Jahr angeblich verletzt ausfällt. Und du meintest, Tillmann, du hast irgendwas gehört, worum es gehen könnte, aber es ist nicht so ganz klar.
Nee, genau. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt nicht hintergeklemmt und recherchiert, was genau hat er denn eigentlich. Also er wechselt zu Zug United, das, was ja, glaube ich, schon seit irgendwie 3, 4 Monaten so in der Gerüchteküche heiß diskutiert wurde, ist jetzt offiziell der Wechsel. Und ich dachte, er hat sich in der Finalserie, der mit Esport gespielt hat, verletzt. Ich dachte, er hätte irgendwas Kleineres, irgendwie Muskelverletzung oder so. Aber da er jetzt scheinbar ein Jahr lang ausfällt, muss es ja irgendwie sein, irgendwas Richtung Kreuzbandriss, Meniskus, Achillessehne oder sowas. Das sind ja eigentlich so die typischen einzigen Verletzungen, wo du so lange raus bist. Ich frage mich auch, ob er wirklich die kompletten 12 Monate raus sein wird oder ob das nicht eher so ein Ding ist, so von wegen, ja, wir schützen ihn mal, wir gucken, wie es läuft. Wir sind 8, 9 Monate, sind wir ziemlich safe, dass er raus ist, und dann gibt es vielleicht ein Comeback Richtung Playoffs oder sowas. Aber ja, man muss sagen, für die Fairness des Wettbewerbs ist es vielleicht ganz gut, dass der nächste Saison nicht in der Schweiz spielt. Also nicht falsch verstehen, ne? Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass er fit ist. Ich finde immer Verletzungen, eigentlich egal in welchem Floorballer-Alter, aber gerade im besten Floorballer-Alter, sind immer bitter. Ich finde es immer cool, wenn die Leute quasi ihren Peak so lange wie möglich haben, und das wäre schon spannend zu sein gewesen, was er nächste Saison in der Schweiz macht. Aber alle 5 Legionäre bleiben bei den Schweizern. Also alle 5, die vorher schon da waren, bleiben da, und Kanulainen kommt dazu. Von daher, ich habe schon so 1, 2 Nachrichten bekommen von wegen, die müssen die Liga eigentlich nächste Saison gar nicht mehr ausspielen. Das Thema ist eh durch. Jetzt, wo Kanulainen nicht spielt, sind sie wahrscheinlich trotzdem noch Favorit, aber eben nicht so ganz haushoch. Ja, trotzdem merkwürdige Situation. Der soll angeblich einen ganz gut dotierten Vertrag haben und ist wohl auch schon, ich weiß nicht, ob er jetzt schon in der Schweiz ist, aber er wird wohl auch auf jeden Fall in die Schweiz gehen, trotz seiner Verletzung. Also nicht so, dass er quasi einfach den Vertrag da hat und weiterhin in Finnland ist, sondern er soll wohl da mit dem Physio- und Athletikteam zusammenarbeiten und sich da quasi dann wieder vorbereiten auf sein Comeback und vor allem auf die WM 2026. Was eine Heim-WM ist, glaube ich, ne? Ist die nicht in Finnland?
Glaube, ja. Ja,
ich glaube
ja.
Auch. Ich glaube Tampere. Ja, also, so viel zum Wechsel von Kanulainen. Das wird sicherlich spannend, wenn der Junge dann wieder angreifen kann. Und zusätzlich zum Vereinswechsel haben wir ein weiteres Karriereende zu verkünden, und zwar das von Johan Samuelsson von Falun. Der hat nach der WM in Malmö schon gesagt, dass es auf jeden Fall das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere war. Und jetzt nach dem verlorenen Superfinal mit Falun hat er gesagt, das war nicht nur quasi das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere, sondern er hängt komplett den Stock an den Nagel.
Zu Samuelsson bin ich vor kurzem über einen interessanten Artikel bei InneMoney Magazine gestolpert. Wusstest du, dass eine Doku über ihn gedreht wurde? Also weil so großartige Karriere und die WM in Schweden, die sollte, war ja absehbar, dass es die letzte wird. Und er hatte dann am Abschlussbankett, also nach dieser WM, wahrscheinlich am letzten Tag, wo die Mannschaft noch zusammen war, gab es so ein Treffen am Abend mit Sponsoren, mit Verband, mit Team. Und er hat eine Rede gehalten, die offensichtlich etwas unangenehm ausgedrückt sehr gegen den Verband ging. Und der Verband, der diese Doku mitfinanziert hat, hat die Doku danach einfach gelöscht und gecancelt und gesagt, die geht nicht raus. Also das ganze Projekt wurde weggeworfen. Also einfach aufgrund, obwohl alles schon produziert, also die Sachen waren schon gefilmt und gedreht und Interviews mit Nils Bert und mit Partnerin Olivia und mit dem Trainer Thomas Bortmann, alles war irgendwie gedreht, vorbereitet und dann hat man gesagt, nee, für den Typen ist das der Pech, das Ding ist weg.
Krass, nee, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja. Also was man ja irgendwie so ein bisschen weiß, war, dass es zwischen Verband und Nationalmannschaft einigermaßen gekracht hat mit dieser Entscheidung da, dass Brodmann und Niklas Nordén nach der WM gehen müssen und dann irgendwie doch nicht Rolle rückwärts. Und dann gab es ja auch von vielen so den Rücktritt vom Rücktritt. Ne? Also Niklas Ramírez hat ja eigentlich schon vor der WM gesagt, das ist alles so scheiße gelaufen, ich spiele die WM jetzt noch, aber danach bin ich durch mit der Nationalmannschaft. Jetzt, wo Brodmann wieder weitermachen darf, zurück ist, wie auch immer, hat er dann ja gesagt, naja, Thema ist ja durch, von daher kann ich auch weiter in der Nationalmannschaft spielen, aber dass es da so einen Überwurf gab, war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Also wie gesagt, hatte ich nichts von gehört. Spannend. Aber ist auch schön, dass unsere Szene so klein ist, dass wir solche Dramen auch manchmal erfahren. Weißt du, im Fußball wäre das einfach so hinten übergefallen, da hätte nie jemand davon irgendwie was mitbekommen. Hier ist das dann Ganze so semi-öffentlich, ist doch auch cool.
Und wir bleiben bei Einzelschicksalen. Und zwar nähern wir uns einem Thema, das wir eigentlich so oft nicht, glaube ich, verhandeln, obwohl es eigentlich ganz spannend ist. Und zwar geht es um Ausrüsterdeals. Und es gab in den letzten 2-3 Wochen 2 so Meldungen, wo man tatsächlich sagen muss, also wenn man sich so ein bisschen um Marken interessiert, Flowball-Marken, dann sind das tatsächlich ziemliche Schlagzeilen gewesen. Wir haben gerade über Justus Kanulainen gesprochen, der hatte Ewigkeiten einen Deal mit Oxorg und der wechselt jetzt zu Unihoc. Also zum innerhalb Schwedens als Finne, also ist ein großer Deal. Und der andere, und ich glaube, der ist noch krasser, Gabriel Kohonen. Also ich denke mal so der zukünftige Weltflowballer, und eigentlich jetzt kann man auch schon darüber diskutieren, dass es vielleicht einer der 2-3 besten Flowballer der Welt ist, wechselt von Salming zu Oxdog wiederum. Also Kanulainen hat so ein bisschen Platz gemacht. Und das Spannende ist, also wenn man sich so die Kommentare bei Instagram ansieht, also als Salming das auch verkündet hat, dass Gabriel Kohonen jetzt die Marke verlässt, ich höre da so Zwischentöne. Also da gibt's so eine Kurzmeldung: Gabriel Kohonen has chosen to end his contract with Salming. Punkt, aus, Ende. Und dann so ein Bild von Gabriel mit dem Rücken zur Wand. Und damit ist die Sache bei denen gegessen. Und ich finde das unglaublich spannend. Also ich hatte mich natürlich damals, als ich noch kleiner Disclaimer für Salming gearbeitet habe, war das natürlich täglich Brot, dass hier ein Vertrag mit Rasmus Sundstedt, und dann war natürlich dieses große Ding, als damals Kim Nilsson unterschrieben hat. Was macht man mit ihm? Insgesamt also sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn man so sieht, dass diese Top-Flowballer da nochmal die Seiten wechseln, dann würde man gerne noch ein bisschen mehr Mäuschen spielen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du steckst da ja sehr, sehr drin durch deine Salming-Vergangenheit, sag ich jetzt mal. Hast du das Gefühl, oder vielleicht muss ich auch anders anfangen, ich bin nicht mehr so im Flowball-Marken-Game, wie ich es damals noch war, als ich selber gespielt habe, und auch am Ende meiner Spielerkarriere war mir das ein bisschen egal. Weißt du, so mein Schläger hat funktioniert, wenn er nicht mehr funktioniert, habe ich mir einen neuen geholt irgendwie. Also entweder den gleichen nochmal oder dann halt 2 andere, wo ich das Gefühl hatte, ja, das passt schon. Aber ist das nur mein Eindruck oder ist dieses ganz große Innovation und immer was Neues auf den Markt bringen und sowas von Jahr für Jahr, ist das so ein bisschen vorbei? Weil vielleicht geht's auch einfach an mir vorbei, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat Unihoc wirklich jedes Jahr also neue Technologien rausgebracht, so zum Beispiel, weißt du? Hattest du dreieckigen Schläger, hattest du Löcher im Schläger, hattest du Bubbles am Schläger, hattest du einen geknickten Schläger oben, geknickten Schläger unten und so weiter. Also gefühlt haben sie alles durchgespielt und ich habe das Gefühl, das ist komplett verschwunden. Also springt da einfach niemand mehr drauf an oder hast du das noch so ein bisschen mitbekommen, die Ausläufer davon, als du da noch tätig warst? Erzähl doch mal, Jan.
Ja, ich glaube, hast du deine versteckte Frage selbst beantwortet. Das Spiel ist einfach durchgespielt. Also diese Option, die du hast, um an so einem Schaft irgendwas zu machen, dass du da irgendwelche Bubbles dran machst, hat's gegeben. Dass du dem so eine Biegung gibst, hat's gegeben. Dass du einfach Löcher reinfräst, was irgendwie niemandem einfallen würde. Aber trotzdem, komm, lass es noch machen, haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube, Zone hat's gemacht. Hat's gegeben. Und alle diese Technologien haben meistens so ein bisschen was bewirkt, dass der Schläger vielleicht insgesamt ein bisschen steifer war oder einfach dieser Knickpunkt, ne? Also dieser Moment, wo der Schläger diese Spannung aufbaut, dass er vielleicht ein bisschen tiefer ist und dadurch knallt der Ball ein bisschen besser, aber dafür hast du ein bisschen schlechter Ballkontrolle. Also diese Sachen kannst du damit natürlich adjustieren. Ich glaube, das Einzige, was sich jetzt noch etwas weiterentwickelt, und das hat mich vor kurzem auch überrascht, als ich da so ein bisschen in diese Tabellen reingeguckt habe, ist, dass die Schläger immer noch leichter werden und dass sie aber nicht mehr diese Haltbarkeit verlieren. Weil das war vor, ja, wie viele Jahre muss es jetzt her sein? 7, 8 Jahre, wo ich noch damit zu tun hatte, auch irgendwie beruflich, war das meistens so, das große Hindernis, wenn du einen schönen leichten Schläger hergestellt hast, dass er relativ schnell brach. Mhm. Und im Augenblick sind die Schläger ja endlich relativ stabil geworden, weil diese Carbon-Schichten, die dort recycelt werden, das ist eigentlich, um ehrlich zu sein, unter uns, also dieses Carbon, mit dem diese Schafts gemacht werden, das ist eigentlich so das letzte Carbon. Ne? Am Anfang hast du ein Flugzeug und dann wird es 7-mal recycelt in irgendwelche anderen Sachen und ganz am Ende werden Flowerschläger draus gemacht. Also jetzt so. Ne? Und mittlerweile, glaube ich, kann man damit viel, viel besser umgehen, dass diese Schläger tatsächlich leichter geworden sind und deutlich mehr halten als früher. Ich glaube, das können die meisten bestätigen. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen so das Endgame im Augenblick. Und dann geht es eher darum, preislich irgendwie diese Schläger voneinander zu unterscheiden. Und die letzten wirklich, wirklich unterschiedlichen Sachen, die jetzt noch gemacht werden, sind, glaube ich, hauptsächlich in diesem Kellenbereich. Ne? Weil so eine Kelle, die kannst du natürlich formen und biegen und Dellen reinmachen und dieses Gitter kannst du nochmal neu machen. Und da kommt man dann ab und zu mit irgendwelchen neuen Ideen. Und das spürt man, glaube ich, auch von allen Sachen am meisten. Ne? Weil so eine Kelle ist natürlich dann so dieser letzte Kontaktpunkt eines Schlägers. Ja. So.
Die einzige Technologie, die sich, glaube ich, wirklich durchgesetzt hat, ist ja tatsächlich Curve, ne? Also das gibt's ja immer noch zu kaufen und immer noch an ein paar Schlägern. Nicht mit irgendwie, früher gab's irgendwie 4,5 Grad und Bow Curve und so, wo dein Schläger wirklich, also komplett krumm war. Ich glaube, mittlerweile ist die Zahl deutlich kleiner geworden. Ich glaube, das ist mehr so 1,0 Grad mittlerweile und sowas. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, was sich wirklich dauerhaft so ein bisschen etabliert hat am Markt. Ja, und witzig, dass du es gerade schon angesprochen hast. Zwei Sachen sind mir dazu eingefallen. Als es die ersten Unihawk-Schläger gab, die diesen Techstream-Überbegriff hatten und sowas, ich glaube, die waren eine Zeit lang verschrien dafür, dass sie super schnell kaputt gehen. Ich kann mich noch daran erinnern, also ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so war oder nicht, aber es gab bei uns im Verein damals so ein paar Leute, die hatten einen mächtigen Schlagschuss und die hatten, glaube ich, in der Saison ziemlich hohe Kosten. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war es eher Technik als alles andere, aber auf jeden Fall, das ist mir da so ein bisschen aufgeploppt. Und weil du gerade nochmal gesagt hast, Kellentechnologie, ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Hast du diese neue Kelle mal gesehen, die Fatpipe rausgebracht hat? Wo es immer aussieht, als wäre die gefotoshoppt, die pink ist, bis auf eine so eine gelbe Stelle.
Ja.
Hast du schon gesehen?
Ja.
Für alle, die sie noch nicht kennen, es gibt ja im Prinzip zwei verschiedene Plastiken, aus denen Kellen gemacht werden. Einmal dieses PP-Material und einmal dieses PE. Und ich weiß immer nicht, welches ist. Das eine ist, glaube ich, ein bisschen härter und ist ein bisschen cooler, so das Gefühl der Kelle auf dem Boden und zum Schießen. Und das andere, das weichere, ist so ein bisschen geiler für Ballhandling und sowas. Und dann gibt es quasi so zwei verschiedene Lager und ich glaube, die meisten spielen mittlerweile mit dem Weichen. Ich glaube, Fatpipe war es, haben sich einfach gedacht, na gut, wieso versuchen wir nicht einfach beides zu kombinieren? Und dann, glaube ich, eine Kelle rausgebracht mit diesem weichen Material, sodass das richtig gut sein soll fürs Ballhandling weiterhin. Und unten ist quasi rangeklebt so eine Strebe aus so einem gelben Material und das ist das härtere Plastik. Damit man quasi bei Schlagschüssen und bei Schlänzern und sowas auf dem Boden weniger Haftung hat und da immer noch die gleiche Schussgeschwindigkeit entwickeln kann. Ob sich das durchsetzt oder nicht, werden wir auch noch sehen. Ich habe selber auch nie angespielt oder sowas, aber das ist mir gerade noch eingefallen, was Innovationen angeht. Also wie du schon sagtest, Jan, da scheint auf dem Kellenmarkt aktuell mehr los zu sein als auf dem Schaftmarkt.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo sich jetzt noch mal was getan hat, dass halt diese Polypropylen, Polyethylen, glaube ich, sind das, ne? Dass man da diese Plastikmischung noch mal so ein bisschen überdenkt und dass man da dass man ein bisschen weniger Friktion unten hat, dass die Kelle dann halt ein bisschen sauberer erwischt. Und das mit den Schlägern, die brechen, das hat natürlich zu der Zeit alle Marken, die dann irgendwann in so einer dringenden Konkurrenzsituation standen, weil jede Marke wollte nächstes Jahr den leichtesten Schläger der Welt bringen. Und mal war es Fatpipe, dann war es Unihoc, dann war es Salming, und natürlich hat auch Salming Schläger gehabt, die gebrochen sind, wenn du sie böse angeguckt hast. Und ich war immer so ein, ich hatte immer so einen Fetisch für die leichtesten möglichen Schläger, weil ich wollte damit immer so in der Luft herumfummeln. Und ich hatte damals eine Saison, wo ich in 3 Trainings in Folge 3 Schläger gebrochen habe. Und die Viecher waren natürlich, also wir haben die zwar umsonst kassiert, aber die waren schon ziemlich teuer. Und beim dritten Schläger, ich glaube, der dritte Schläger war nicht mehr umsonst. Und aber die Marke wusste das meistens. Also du hast dann meistens relativ schnell natürlich Ersatz gekriegt, weil die wussten natürlich, ja, von den 200 Schlägern, die wir verschickt haben, sind gerade 180 in 2 Stücken zurückgekommen, und dann mussten sie halt einlenken. Aber wo wir bei dem Thema sind, was mich total überrascht hat, was ich gesehen habe, also ich würde mich dafür einsetzen, wir haben schon darüber gesprochen, dass dem MFB 10 Tor aberkannt wurde, das sie geschossen hatten. Meiner Meinung nach sollten sie nochmal extra Punkte für ihren Ausrüstervertrag kriegen. Ich habe gesehen, die spielen mit dieser tschechischen Marke Freeze. Und ich glaube, das ist so eine, ich weiß nicht, ob es so eine Hausmarke ist von diesem Exisport. Exisport ist ja auch so ein tschechischer Store, der sie, ich glaube, mit so einer lokalen Vermittlung da ausrüstet. Ich wollte das ein bisschen googeln, weil für mich war das im Hinterkopf immer so ein bisschen Billigmarke, die da jetzt irgendwie aus Tschechien kommt. Habe ich gegoogelt, aber unter Freeze findet man nur so ein Alkopop-Market, und dann habe ich ein bisschen weiter gesucht. Dann habe ich sie gefunden. Vielleicht
haben sie sich diversifiziert.
genau. Vielleicht versuchen sie eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Und ich habe dann diese Marke entdeckt und bin da so durch. Und also ja, es ist mittlerweile nicht mehr so schwierig, eine eigene Floral-Marke wahrscheinlich zu gründen. Also ich habe auch ein bisschen so bei Alibaba durchgeguckt, und also du findest natürlich in China entsprechende Spezialisten, die dir in einer Woche so einen Oxdog-Schläger oder so einen Unihoc Salming und dann eben halt Freeze-Schläger schicken, mit wo das Logo fehlt, weil, und dann weißt du relativ gut, welche Fabrik gerade diese Marke versorgt. Bei diesen Freeze-Schlägern, also schön sind sie nicht. Es überrascht mich, dass der MFBC damit einfach mal Vizemeister wird. Also sind sie vielleicht auch nicht schlecht, ne? Also nicht, dass jetzt ein böser Brief aus Leipzig kommt oder von denen, aber hat mich wirklich, wirklich überrascht, dass man so eine Marke aus dem Nichts stampfen kann. Vielleicht sollten wir so eine eigene Floral-Marke aufmachen. Es ist ja nicht so schwierig. Also das musst du irgendwie so 300 Schläger musst du, glaube ich, Mindestbestellung machen, und dann
Limited Edition Konterpass-Schläger.
Konterpass Limited Edition Schläger.
Sind nur zum Konterpässe-Spielen gedacht.
Genau. Da rollt der Ball immer zum Gegner zurück, und da musst du hinterherlaufen.
Ja, mich würde jetzt noch interessieren, es gibt ja ganz oft solche Ausrüsterverträge, wo es dann alle möglichen Sonderklauseln gibt, weißt du? So eure 3 Topspieler und sowas dürfen mit anderen Schlägern spielen. Ich weiß nicht, wie es beim FBC war. Also da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingucken, wie viele da tatsächlich mit Freeze gespielt haben und ob Svensson Hoppe seine ganzen Tore nicht mit Unihoc geschossen hat.
Ja, das wäre nochmal spannend. Ich fand es tatsächlich sehr interessant. Deshalb habe ich auf dem Instagram-Profil bin ich da die ganzen Bilder durchgegangen, habe viel auf die Schläger geguckt. Es ist natürlich sehr viel Oxdog unterwegs, weil ich glaube, die haben ja ewig mit Oxdog gespielt. Ich weiß nicht, ob da Oxdog jetzt noch irgendwie involviert ist, weil ich glaube, diese Ausrüster von den Exisport, ich glaube, die waren ja auch irgendwie exklusiver Oxdog-Distributeur für die Region, weiß ich nicht. Also da ist wahrscheinlich immer noch so ein Gemischvertrag drin. Aber Freeze, habe ich immer so gesehen, weißt du, das war so dieses, also hier hast du Schläger für 150 Euro, 120 Euro, und dann hast du so Freeze-Schläger für 29,95. Hat sich wahrscheinlich auch weiterentwickelt. Ich habe gesehen, die sind jetzt auch teurer geworden. Finde ich interessant.
Ja, wir können mal gucken, wie groß die Halbwertszeit von der Marke ist. Also es gab ja so eine Zeit lang auch, das muss auch irgendwie so 10 Jahre her sein oder so, schätze ich mal, vielleicht sogar eher 12, wo es gefühlt jedes zweite Jahr irgendwie neue Floorball-Marken am Markt, gab, weißt du noch? Also ja, ja. Real Stick gab es ja irgendwie eine Zeit lang, und du weißt das alles viel besser als ich, Jolly gab es.
Die Hälfte davon, Die Hälfte davon hat uns beim Floorball Mac, glaube ich, immer noch für irgendwelche Anzeigen Geld geschuldet, weil die nach einem halben Jahr pleite gegangen sind.
Ja, guck mal. Und dann kam, ich glaube, die letzte, die rausgekommen ist, war irgendwie Lex oder sowas. Das muss so irgendwie 2015 oder so gewesen sein. Ja, ich glaube, das waren auch Schweizer oder Tschechen.
Ja. Nee, Schweizer waren das. Schweizer waren das, weil die hatten, glaube ich, als Mega-Testimonial von Anfang an Matthias Hofbauer.
Genau, die waren sofort bei Wieler drin. Sofort also die haben, glaube ich, ihre Marke gegründet und dann quasi sofort gesagt, so, wir unterstützen Wieler Ersiegen und die haben da direkt komplett Sponsoring gemacht, glaube ich. Ja, da habe ich auch viel Gemunkel gehört über Schlägerqualität, aber die haben sich ja auch gar nicht gehalten. Also ich glaube, die haben irgendwie zwei Saisons überlebt, wenn überhaupt. Ja. Und ich glaube, die jüngste Marke, die entstanden ist, wenn wir Freeze jetzt einfach mal ausklammern, ist ja tatsächlich Oxdog, ne? Ja, als die gegründet worden sind und so da langsam im Aufkommen waren, war ich auch so, na gut, mal gucken, wie lange die sich halten. Aber die gibt's ja mittlerweile schon nicht so ganz kurz und halten, also haben ja auch eher Zulauf als alles andere, habe ich das Gefühl, ne? Also gut, Kainulainen, um mal zum Ursprung wegzugehen, zurückzukommen, geht da jetzt weg, aber dafür geht Hohonen hin. Also scheint durchaus eine Option zu sein noch.
Ja, sie sind, glaube ich, sehr, sehr aggressiv in den Markt reingegangen, weil da war ich noch mit Salming unterwegs und ich glaube mich zu erinnern, dass es damals hieß, dass Oxdog extrem viel entweder nur Freiware, also sie haben sehr viel Freiware verteilt und sie haben sehr, sehr aggressive Sponsorings umgesetzt, also bei den ganzen Clubs. Für die war das so ein Investitionsspiel. Für die anderen Marken, die mussten schon richtig rechnen. Und ich glaube, das war der Grund, warum sie da relativ gut durchgekommen sind. Und mittlerweile sind sie ja eine etablierte, brauchbare Marke. Und das ist schon ganz interessant. Bei einer Sache muss ich übrigens kontern. Du hast gesagt, so, es gab so neue Marken, die aufgekommen sind, dann nicht mehr sichtbar sind. Jolly hast du ausgesprochen.
Stimmt, die waren von Anfang an dabei, ne? Das ist
Jolly. Aber Jolly hat Floorball erfunden.
Ja, ja, gefühlt, das stimmt. Ja?
Weil das war diese Marke von, also als ich vor 20 Jahren nach Deutschland kam und du hast hier so diese 40-jährigen Schweden hier irgendwie getroffen, die liefen mit dieser Jolly-Marke durch, wo diese ganz seltsam gekrümmte, schwere Kelle, aber fanden alle toll und das war so der Klassiker. Legacy nennt man sowas oder Heritage.
Ich glaube, Jolly war sogar einigermaßen weit verbreitet, ne? Weil die, glaube ich, auch ganz viel diese Schlägertaschen gemacht haben, so von wegen 20 Stöcke drin für irgendwie 300 Euro für Schulen und sowas. Ich glaube, in Schulen war auch ganz viel Jolly unterwegs immer, das stimmt, ja. Okay, also vielen Dank, Jan, für die Einblicke. Kleiner Ausflug in die Welt der Ausrüster-Deals und der Floorball-Marken. Wir machen weiter. Es sind noch ein paar MVP-Awards vergeben worden. Und zwar haben wir beim letzten Mal ja schon über die MVPs gesprochen, die es in Deutschland gab, Äußerteams und so weiter, haben wir alles schon. Die MVP-Awards sind vergeben worden in der Schweiz und in Tschechien. Und zwar ist die weibliche MVP aus der Schweiz geworden, Isabel Gehrig von Zug. Und der männliche MVP Albin Sjögren. Auch von Zug. Und Sjögren hat, glaube ich, auch genau wie letztes Jahr dann alles abgeräumt. Also hat die WM nicht gewonnen, muss man sagen. Aber ist, glaube ich, wieder mit Abstand Topscorer geworden, sowohl in der regulären Saison als auch in den Playoffs. Ist schwedischer, hätte ich fast gesagt, Schweizer Meister geworden mit Zug. Ich glaube, das müsste sein dritter MVP-Titel hintereinander sein. Also ich glaube, der ist vor seinem Abgang in die Schweiz, ist er in der SSL MVP geworden, also in Schweden. Jetzt zweimal hintereinander in der Schweiz. Also der Junge spielt nach wie vor auf einem okayen Niveau. Und die Tschechen haben auch ihre MVPs gewählt. Und zwar, ich glaube, das ist nicht allzu überraschend, ist es bei den Männern geworden, Ondrej Němeček von Stavretta. Ja, wobei, es hätte genauso gut wahrscheinlich langer werden können von Stavretta, ne? Wenn man einfach mal nach Titeln geht und sowas. Aber ich glaube, Němeček hat aktuell tatsächlich ein bisschen mehr Gewicht im Weltfloorball, wenn man so will. Und bei den Damen ist es geworden, den Namen hätte ich dir geben sollen, Jan, Buchakova von
Brno. Ja, ich lasse dich ein bisschen leiden. Versuch nochmal.
Buchačova?
Buchačova, ja, so ähnlich.
Ja, haben wir doch, passt doch.
Ja, ich finde es interessant, also in der Schweiz und in Tschechien, das ist ja ungefähr gleich strukturiert, die vergeben ja auch gefühlt irgendwie 25 Individualpreise, also für besten Newcomer und Coach und Referee und so weiter und so fort. Und beide haben nochmal so kryptische, so most popular player. Das ist in der Schweiz auch Albin Sjögren geworden, bei den Damen Selin Stettler. Bei den Tschechen ist es auch nochmal hier der Star der Saison. Der Star der Saison ist tatsächlich Philipp Langer geworden. Ah, okay. Also ich weiß nicht, ich nehme mal, das sind so populär Awards, glaube ich, wo so Zuschauer abstimmen dürfen. Und bei den Floorballer des Jahres ist es wahrscheinlich so das Fachpublikum, Spieler, Trainer, Medien, was auch immer. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel zum Erfolg dort. Genau. Und was uns übrigens im Nachhinein noch zur vergangenen Folge eingefallen ist, wir hatten da ja über die Wahl der besten Spielerinnen und Spieler der Bundesliga gesprochen und haben so ein bisschen überlegt, was war denn eigentlich in der Vergangenheit? Und wir hatten ja erzählt, dass es mal im Floorball-Mag Floorballer des Jahres gegeben hat und davor auch noch irgendwas. Und um das nochmal aufzuklären, es war ja tatsächlich so, es gab mal die All-Star-Spieler und die haben sich tatsächlich dann auf die Bundesligen bezogen und da waren auch ausländische Spieler dabei. Und später gab es ja die Wahl zum deutschen Floorballer und zur deutschen Floorballerin des Jahres. Und das ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, weil ich meine, wir hatten jetzt dieses Jahr natürlich so ein bisschen diese dankbare Situation, dass da Flo Weißkirchen diese Übersaison gespielt hat. Aber eigentlich ist es natürlich schwierig, sich dann regelmäßig gegen irgendwelche finnischen Legionäre durchzusetzen. Und es wäre vielleicht ein Ansatz, tatsächlich die besten deutschen Spieler und Spielerinnen zu wählen, weil dann kommen natürlich auch die Leute in den Fokus der deutschen Floorball-Öffentlichkeit, die zum Beispiel gar nicht in Deutschland spielen, also die es sogar rausschaffen und irgendwie in ausländischen Ligen eine gute Saison absolvieren. Also das wäre natürlich nochmal ein spannender Ansatz für die Zukunft und ich glaube hauptsächlich dann für den Dachverband.
Mhm. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ist auch spannend, wie unterschiedlich da die verschiedenen Sportarten einfach mit umgehen, ne? Und auch die verschiedenen Verbände in den verschiedenen Sportarten. Also zum Beispiel deutschen Fußball haben wir eingangs in der Pre-Show schon so ein bisschen drüber gequatscht. Ist es ja so, der deutsche Fußballer des Jahres, das kann ja entweder sein ein deutscher Fußballer, der irgendwo spielt, oder ein Fußballer, der in Deutschland spielt. Also ich glaube, das ist ja regelmäßig, haben sich, glaube ich, Kroos und Lewandowski abgewechselt, weil Kroos halt irgendwie der beste deutsche Kicker war, der war in Madrid und manchmal ging es dann irgendwie um den besten Kicker, der in Deutschland spielt, das war halt Lewandowski, so irgendwie. Ja, finde ich beides so ein bisschen für und wieder. Das eine ist natürlich so ein bisschen, du richtest das Auge mehr so auf die Szene in Deutschland. Und das andere ist, du guckst einfach, welche Spieler von Deutschland sind gerade eigentlich irgendwo in der Welt unterwegs. Das kann, glaube ich, auf die eine und auf die andere Weise eintönig werden. Also zum Beispiel hätten es wahrscheinlich die zwei letzten Jahre, wäre es einfach wahrscheinlich Jakob Heinz geworden und wird es nächstes Jahr wahrscheinlich auch nochmal. Hängt natürlich dann immer davon ab, ob, ja, wobei dieses Jahr wäre vielleicht so, ja, ich überlege gerade, hättest du diese Saison Flo Weißkirchen oder Jakob Heinz genommen, wenn die beiden in Konkurrenz gestanden hätten, sage ich jetzt mal.
Ja, schwierige Wahl, aber gerade das ist das Spannende dran, oder? Also, dass du
ja, stimmt, mit ja. diesen Spielern okay, vielleicht wäre es nicht so eindeutig, wie ich am Anfang gedacht habe, ja. Weil die bessere Saison gespielt, individuell, hat wahrscheinlich relativ klar Flo Weißkirchen. Jakob hat dafür aber auch schon, also ja, regelmäßig dritte Reihe gespielt, vernünftig gescored bei Pixbo und einfach Champions Cup gewonnen, ne? Dürfte der erste deutsche Floorballer sein, der den Champions Cup gewonnen hat, von daher so, und dann, ja gut, vielleicht kann man sogar noch Leo Häfner mit in den Mix werfen, da war ja, glaube ich, hat er den Pokal gewonnen? Ich glaube, er hat den Pokal gewonnen sogar in Tschechien und war Playoff-Halbfinale. Ja. Und hat ja auch keine ganz kleine Rolle gespielt. Ja, okay, ich ruder ein bisschen zurück. Ich dachte, wenn man das quasi so ein bisschen öffnet über die Bundesliga hinaus, wird es vielleicht sehr eintönig, wenn man einfach so einen Superstar hat, der immer die ganze Zeit alles abräumt. Aber ganz so eindeutig scheint es, wenn man 3 Minuten drüber spricht, dann doch nicht zu sein.
Und wir bleiben im Ausland. Und zwar gab es einen ganz spannenden Filmauszug, den man bei YouTube entdecken kann. Und ich weiß nicht, ob euch die Marke ASB was sagt. Aber ASB ist ein Hersteller von ja Sportausrüstung, aber jetzt nicht das, was man trägt, sondern eher so Infrastruktur, also Hallen, Böden und Co. Und was sie entwickelt haben, schon vor einiger Zeit, ist ein digitaler Glasboden, der im Grunde das abbildet, was man will, dass der Boden zeigt. Also dieses grauenhafte Linienrisotto, das wir sonst aus den ganzen Sporthallen kennen, wo man im Grunde raten muss, wo der Basketballcourt anfängt und der Volleyballcourt aufhört. Das gibt's da gar nicht, sondern man programmiert in einer Box und sagt Floorballfeld und es verschwinden alle Linien und plötzlich sieht man nur noch Floorball-Linien. Und dann klickt man rum und dann hat man da nur noch den Badminton-Court. Und genau das steht in Zug, und zwar im Sportzentrum OYM, glaube ich, spricht man das aus. OYM in Großbuchstaben. Vielleicht muss man das auch einzeln aussprechen. Und also ich würde sagen, das ist wirklich der feuchte Traum jeder Floorballerin und jedes Floorballers, dass du da plötzlich einfach Tabula Rasa, grauer Boden und dann zack, leuchten da so diese Linien auf. Und das Angenehme daran, also die strahlen dich jetzt nicht an, sondern es ist, man kann sich das so ein bisschen wie so ein Kindle vorstellen. Also wisst ihr, so dieses Lesegerät. Ohne dass es dich anleuchtet, sind da eben diese Linien auf dem Boden. Und in diesem Video erzählen die, natürlich ist ein Werbe-Promo-Video, glaube ich, von diesem Sportzentrum gemeinsam mit ASB. Aber sie erzählen schon, dass man da darauf super spielen kann, dass der Boden top ist. Das ist ja so eine halb, glaube ich, Glasfaser, Glas und auch tatsächlich Glaskonstruktion. Also soll ganz angenehm zu bespielen sein. Und also ich würde mir wünschen, da irgendwann mal drauf zu stehen. Also sieht ziemlich cool aus und wir packen auf jeden Fall den Link in die Shownotes.
Ja, ja, ist auf, ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist ASB Glasboden. Also es ist irgendwie Glas mit am Start, keine Ahnung. Habe ich auch relativ viel drüber gelesen in letzter Zeit, weil, glaube ich, der FC Bayern München, also die Basketballer logischerweise, die spielen, glaube ich, immer wieder da drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob der fest installiert ist in der neuen SAP Arena, heißt das Ding ja, glaube ich, was sie da gebaut haben, wo sie jetzt auch zum ersten Mal Deutscher Meister geworden sind. Also sie waren schon vorher Deutscher Meister, aber sie sind zum ersten Mal Deutscher Meister in der Arena geworden. Und die NBA ist sich, glaube ich, auch schon am Auseinandersetzen mit dem Ding. Und wovon alle wohl relativ positiv überrascht sind, ist tatsächlich die Qualität vom Boden. Also nicht nur die Technologie dahinter, sondern dass man darauf auch sehr, sehr gut Sport machen kann. Und wenn ich mir so einen Glasboden vorstelle, dann habe ich erstmal das Gefühl, du rutschst da rum ohne Ende. Aber es ist wohl ziemlich gut. Und ich glaube, gerade Basketballer sind extrem anspruchsvoll, was den Boden angeht. Ne? Weil die machen ja wirklich nochmal explosivere Schritte in die eine oder die andere Richtung. Die springen da drauf rum, die müssen vernünftig landen können. Und ich glaube, die sind so fein getuned, was ihre Dribbeltechnik angeht. Ich glaube, wenn die einen merkwürdigen Boden haben, dann stehen die sofort sofort auf der Matte und sagen, so geht das nicht. Und was natürlich auch super cool ist, das hast du ja, glaube ich, auch kritisiert bei... Habe ich schon wieder vergessen. Beim Champions Cup oder sowas? Beim Champions Cup, sorry. Beim Superliga-Finale in Schweden, irgendein Top-Turnier, was wir zuletzt hatten, oder irgendeine Meisterschaftsentscheidung, war doch wieder mit Bodenstickern beklebt ohne Ende.
Oh ja.
Was du ja richtig wunderschön fandest. Das wäre damit natürlich auch so ein Stück weit raus, ne? Also hängt natürlich dann davon ab, welche Verträge du machst, aber du kannst dann ja theoretisch immer Werbung einblenden, wenn gerade nicht gespielt wird. Also insbesondere bei Timeouts oder sowas, da kannst du dann vielleicht eine Animation über einen kompletten Boden machen und die hin und wieder einblenden, dann ist es ja wurscht. Und während des normalen Spiels, so ist es ja bei Musik eigentlich auch, ne? Es ist ja immer, wenn der Ball nicht im Spiel ist, wird ja Musik gespielt und dann wieder angespielt wird, wird die Musik leise gemacht oder komplett aus. So könnte man es halt theoretisch auch mit Werbung machen. Ja, also das wären schon nochmal die ein oder andere, glaube ich, coole Anwendungen. Damit wir regelmäßig sowas im deutschen Floorball sehen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen wachsen. Oder im Floorball allgemein.
Ja,
die Dinger sind nicht ganz günstig.
Die sind nicht so weit verbreitet. Also die gibt's, ich glaube, einmal in der Schweiz und irgendwo noch in Cambridge und weiß ich noch nicht wo. Also diese ganz, ganz großen Felder, so wie wir sie gerade beschrieben haben. Du hast es gerade angesprochen, das war tatsächlich bei der NBA, beim All-Star-Game haben sie diesen Boden, glaube ich, eingeblendet. Und ich muss wiederum sagen, also manchmal kann das auch sehr wild werden und ein bisschen zu wild.
Ja.
Also weil du siehst ja dann kaum mehr irgendwie, was da drauf herumläuft, weil das einfach so krass und so bunt und zu ablenkend ist. Und ja, andererseits ist der Boden natürlich dann auch interaktiv. Also wenn da jetzt einer rüberläuft, ploppen unter ihm im Grunde gerade so die Steps rauf. Du kannst Statistiken zeigen, du kannst so eine Heatmap auf dem echten Boden im Grunde abbilden. Mhm. Also natürlich macht das schon riesig Spaß, aber man darf sich da nicht zu weit mitreißen lassen, dass das Ding dann strahlt wie so ein Las Vegas Automat.
Ja.
Ja. Naja. Wir bleiben bei wilden Sachen. Und zwar, was für ein Übergang. Hat die IFF einen Instagram-Post veröffentlicht, den ich ganz interessant finde und der mich ein bisschen überrascht hat. Und zwar hat man sich dort öffentlich in so einem Schreiben, so einem Statement gegen die Organisation der sogenannten Enhanced Games positioniert. Das wird vielleicht nicht jeder und jedem gerade jetzt so schnell was sagen. Was sind die Enhanced Games? Das ist eine, ja, um es zusammenzufassen, eine Alternative zu anderen Sportwettbewerben, wie beispielsweise den Olympischen Spielen, die sich aber einer extrem libertären Umsetzung verschrieben haben. Also Doping stört uns nicht, sondern alles, was uns als Menschen leistungsfähiger macht, ist erlaubt. Und damit wir uns nicht immer darüber streiten müssen, ob jetzt dieser Wirkstoff Doping ist oder nicht, lassen wir einfach alles zu. Und wir schauen einfach an, wie sich so der Mensch an sich im Sport körperlich weiterentwickeln kann. Und das ist ja das, um diese Sekte von Peter Thiel und Co., also diese etwas wilden Entrepreneure aus den USA, die haben das Ganze aufgebaut und mit sehr, sehr viel Geld finanziert. Und was jetzt passiert ist, dass viele Verbände, Sportverbände, da sind die Floorballer nicht die einzigen, sich da öffentlich natürlich dagegen stellen, weil sie sagen, du, das ist alles ein bisschen an den Haaren herangezogen. Also wir können natürlich vieles hinterfragen, aber wenn wir hier einmal den Geist aus der Flasche lassen, dann ist es schwer, den wieder zurückzudrücken. Und es hat mich überrascht, dass man sich dazu geäußert hat, weil man dadurch natürlich dieser Veranstaltung, die an sich jetzt nicht so relevant ist international, dass man ihr dadurch eigentlich wiederum Gewicht gegeben hat. Also es ist eine interessante Sache. Wer will, kann ja bei Instagram da mal auf die Instagram-Seite von der AFF gehen, sich dann mal dieses Statement ansehen und auch mal tatsächlich mal googeln Enhanced Games und sich damit mal auseinandersetzen.
Ja, es ist witzig, dass du gesagt hast, man gibt dem Ganzen Aufmerksamkeit, weil das war genau der Eindruck, den ich dann danach hatte, weißt du? Also ich wusste, dass es diese Enhanced Games geben soll. Ich habe davon gehört. Ich habe mich dann aber nicht mehr weiter damit beschäftigt und ich wusste überhaupt nicht, auf welchem Stand sind die eigentlich gerade, weißt du? Also sind die quasi noch in der Entwicklung? Ist das ein Hirngespinst? Sind die schon wieder vom Tisch? Gibt es schon ein Datum, wann die stattfinden sollen? Ich weiß es wirklich gar nicht. Und dann habe ich eben diesen Instagram-Beitrag gesehen und war so, ah ja, okay, es scheint sich zu konkretisieren. Von daher, ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt so groß hätte kommentieren müssen. Vielleicht hätte man einfach sagen können, pff, wir lassen die halt machen, was sie machen und dann schauen wir mal, was passiert. Also, ja. Ja, also wie du schon sagtest, meine Aufmerksamkeit ist quasi jetzt wieder in die Richtung gerückt und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt der cleverste Move gewesen ist.
Also um das nur zu ergänzen, die finden tatsächlich statt 2026 in Las Vegas.
Also natürlich in Las Vegas.
Klar. Natürlich in Las Vegas. Und dann ja, sehen wir mal weiter, wo das hingeht. Ja.
Okay, aber gerade Flowboy hätte ja wahrscheinlich nicht kommentieren müssen, weil ich gehe davon aus, dass Flowboy nicht die eine Sportart ist, wo sie sagen, das müssen wir auf jeden Fall bei den Enhanced Games durchziehen. Gut, genug Enhanced Games. Der Champions Cup wurde ausgelost. Wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Also das Turnierformat hält sich wacker und hält sich auch wacker in der bisherigen Formierung, sag ich mal, also in dem bisherigen Modus. Wir haben ja, als wir das erste Mal, glaube ich, drüber gesprochen haben, schon so gesagt, ja, mal gucken, wie lange das gut geht, weil der Champions Cup ja dafür bekannt ist, gerne mal ein bisschen angepasst zu werden. Aber diese Geschichte mit Northern Conference, Southern Conference, was dann im Prinzip ist Finnland gegen Schweden und Schweiz gegen Tschechien, das ziehen sie erstmal weiter durch. Und zwar sind die Viertelfinals ausgelost worden und in der Northern Conference spielen bei den Herren Nokian gegen Stavretta und Falun gegen die Oilers. Und bei den Damen sind es TPS gegen Torengruppen und Pixbo gegen Classic. Und in der Southern Conference, also wie gesagt Schweiz gegen Tschechien, spielt Tatran gegen Zug und der HCR gegen, was ist das für ein Logo? Ist das Bohemians? Diese Krone? Das ist hier Mladá Boleslav, wollte ich gerade sagen. Die sind ja, ja. Ich denke immer automatisch, geht es ja auch so, wenn du an tschechischen Meister denkst, dass du automatisch an Tatran denkst? Das ist bei dir diversifizierter. Ich denke das immer automatisch, aber sie sind es ja dieses Jahr gar nicht geworden.
Ja, ich habe mehrere Meisterschaften erlebt als du. Ich weiß, da hat auch, ob so auch jemand anderes das Ding
Tatran gemacht. Auch manchmal verloren. Ja, okay. Ja. Ja, und also, wer sich nochmal fragt, wie das Ganze eigentlich zustande kommt, es spielen immer im Champions Cup der Meister und der Pokalsieger. Deshalb ist hier Zug vertreten als Meister und eben der HCR als amtierender Pokalsieger, obwohl die, glaube ich, im Halbfinale oder sogar Viertelfinale rausgeflogen sind. Ja, das ist einfach der Hintergrund. Ich glaube, wenn das die gleiche Mannschaft ist, dann kann das so ein bisschen der Verband entscheiden. Also, ob sie dann den Vizepokalsieger nehmen oder den Vizemeister oder sowas in der Richtung. So, und um das Ganze abzurunden, spielen bei den Damen gegeneinander, Jan, da brauche ich gleich wieder deine Hilfe, es spielen gegeneinander Tatran gegen die Kloten Dilikon Jets und Floorball Core United, was ein neuer Verein ist. Wer das nicht mitbekommen hat, wir haben, glaube ich, nicht drüber gesprochen, im Prinzip hat der Damen und der Herren NLA-Verein aus der Schweiz, die beide wie gesagt, höchste Liga gespielt haben, sind fusioniert, haben so ein bisschen die Kräfte gebündelt, heißen jetzt Floorball Core United. Und zwar waren das vorher Core Unihockey bei den Herren und Piranha Core bei den Damen. Die sind jetzt, wie gesagt, Floorball Core United. Und sie spielen gegen Jan?
Das ist der Ritterhelm von Vítkovice.
Ah, stimmt. Ja, okay.
Aber ich bemerke zum ersten Mal, und das ist natürlich völlig korrekt, dass du da stolperst, dass solche Logos in Tschechien relativ weit verbreitet sind. Also einfach nur so eine Ikone oder einfach nur so ein Bild, ohne dass man damit den Namen des Vereins in Verbindung bringen kann.
Und ich glaube, wo gar nichts dran steht, ne?
Ja, und ich glaube, in einem solchen Kontext ist es natürlich nicht wirklich hilfreich.
Nö, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Gut, dass wir dich hier mit am Start haben. Also zum Beispiel bei HCR steht ja auch nur HCR drin und man muss sich selber überlegen, gut, wofür steht das vielleicht? Aber bei den anderen beiden konnte ich mir ja wirklich, also habe ich ja gar keinen Hinweis auf irgendwas gehabt.
Es geht so ein bisschen in diese Richtung, blutleeres Juventus-Turin-Logo, oder?
Ja, so ungefähr, stimmt. Ja. Wobei, da kann man zumindest ein J rein interpretieren, wenn man stimmt. möchte. Also das hilft auch ein bisschen. Naja, egal. Also, wer meinen Struggle nachvollziehen möchte, der kann einfach mal auf den Instagram-Account gucken von Floorball CC, also Floorball Champions Cup. Da sind halt diese ganzen Logos abgebildet, um die Auslosung aufzuzeigen. Und ja, bei den tschechischen Logos ist es halt nicht so ganz einfach zu erkennen, wer dahinter steckt jeweils. So, es gibt weitere News aus Tschechien. Die übergebe ich dir, Jan.
Ja, und zwar gibt es dort einen sogenannten Merger. Also Karlovy Vary, ein Team aus der höchsten Herrenliga, der, ich glaube, dieses Jahr abgestiegen ist, merged mit Bohemians, also mit dem eigentlich größten Verein in Tschechien, mein Ex-Verein. Und zwar deshalb, weil Karlovy Vary eigentlich eine sehr, sehr gute Struktur haben, weil sie in dieser etwas kleineren Stadt Zugriff auf Hallen, auf Fördermittel, auf alles haben, was sie eigentlich brauchen, sportlich aber so ein bisschen herumdümpeln, während Bohemians, eigentlich der größte Verein Tschechiens, der auch eigentlich gut ausgerüstet sein sollte, so ein bisschen finanziell strauchelt und nicht die Hallen kriegt, die sie für die Top-Mannschaften brauchen. Also sie haben zwar einigermaßen genug Hallen für diesen ganzen großen, breiten Jugend- und Breitensport-Unterbau, aber ihnen fehlen halt diese, ich würde sagen, mittelgroßen Hallen, wo auch mal 1.000 oder 2.000 Leute rein können, um halt so eine Event-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und in Tschechien wurde das sehr stark kritisiert, weil das natürlich so ein seltsamer, ja, es gibt diesen Begriff Katzenhund ist, ne? Also man verbindet so zwei Sachen, die ja irgendwie entfernt, ist beides zwar ein Tier, aber das, wie soll denn das bitte funktionieren? Man muss sich vorstellen, Karlovy Vary ist eine andere Stadt, ungefähr 1 bis 1,5 Stunden von Prag entfernt. Bohemians, die sind sehr mittig in Prag angesiedelt. Und wie das genau funktionieren soll, wie sich jetzt irgendwelche Nachwuchsspieler in Karlovy Vary mit einer Mannschaft identifizieren, wovon 20 Spielern 18 im Grunde aus einer anderen Prager aus einem anderen Prager Team kommen. Also so eine Spielgemeinschaft hinterlässt mehr Fragezeichen als Klarheit. Und ich kann es mir im Augenblick tatsächlich auch noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll.
Gut, dann nähern wir uns so nach und nach auch dem Ende unserer News-Sektion. Wir haben noch zwei kleinere Themen und dann noch ein besonders schmackhaftes. Das dürfte dem einen oder anderen schon über den Weg gelaufen sein. Es gab noch ein paar internationale Spiele. Normalerweise reden wir jetzt nicht über jedes Ergebnis, aber die waren einigermaßen besonders. Zum einen, weil Tschechen gegen die Schweden gespielt haben und jetzt nicht im Rahmen der Euro-Floorball-Tour oder sowas in der Richtung, sondern die haben einfach sich getroffen, zwei Spiele gespielt. Das erste Spiel hat Tschechien 2-1 gewonnen und das zweite Spiel haben die Schweden 4-3 gewonnen. Und das Besondere an diesen Spielen war, dass sie das als Vorbereitung auf die World Games genommen haben und eben diesen World Games-Modus geprobt haben mit 3x15 Minuten Spielzeit und verkleinertem Kader. Ich glaube, 12 Feldspieler, 2 Torhüter darfst du dabei haben. Die World Games Kader stehen mittlerweile auch. Wer Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, der kann sich gerne angucken. Also zum Beispiel die Seite von der SSL und der schwedische Verband haben das natürlich gepostet. Dann beim finnischen Verband das Gleiche. Ist ganz cool, weil die Kader schon relativ unterschiedlich sind im Vergleich zu den letzten Weltmeisterschaftskadern. Also man könnte ja da reingehen und dann so vermuten, dass sie einfach quasi die ersten zwei Linien nehmen, die dritte Linie wegstreichen und dann haben sie so mehr oder weniger ihren World Games Kader. Aber es ist schon ein bisschen anders. Also sind einige Namen nicht dabei, die bei der WM dabei waren. Dafür ein paar andere Namen dabei, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. So der ein oder andere Newcomer auch. Und gab so das ein oder andere spannende Interview, unter anderem mit Philipp Langer. Der hat gesagt, bei diesem Modus ist das erste Tor viel, 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 viel wichtiger. Gerade weil du halt weniger taktische Möglichkeiten hast, kannst nicht ganz so viel umstellen und du hast auch einfach weniger Zeit, um das aufzuholen. Und er sagte, man spielt grundsätzlich einfach vorsichtiger. Und ich habe noch gehört von, ich weiß gar nicht, wer das war, könnte David Jansson gewesen sein, der war ja auch mit den Schweizern einmal bei den World Games, der hat, glaube ich, gesagt, dass flexibel einsetzbare Spieler super wichtig sind, also du kannst halt weniger Spezialisten mitnehmen, weil dein Kader einfach so viel kleiner ist, ne, du hast halt 12 Feldspieler statt 18, also ein Drittel weniger, deshalb musst du einfach schauen, dass deine Spieler polyvalent einsetzbar sind, dass du vielleicht auch mal einen Flügel auf den Verteidiger ziehen kannst, wenn sich jemand verletzen sollte oder sowas, und man muss sich teilweise wohl, wenn man auf diesem Niveau unterwegs ist, auch taktisch relativ doll anpassen. Also zum Beispiel ist wohl Pressing-Spielen Ding der Unmöglichkeit auf dem Niveau. Zumindest wenn man es dauerhaft macht. Also du kannst quasi nicht, es gibt ja durchaus Teams, die sagen, wir spielen jetzt 3x20 Minuten Großfeld, wir spielen mit drei Linien und wir ziehen einfach Pressing konsequent durch. Das geht wohl bei den World Games nicht. Also ich habe es noch nicht selber ausprobiert, von daher kann ich es nicht beurteilen. Aber ich habe häufig gehört jetzt, dass es einfach zu anstrengend ist. Also dass man dass es physisch nicht möglich ist, quasi die 3x15 Minuten mit nur zwei Reihen und ein bisschen Auswechselspielern komplett durchzuziehen, sondern dass, wenn man Pressing spielen möchte, muss man das eben sporadisch machen. Die World Games finden übrigens statt vom 7. August bis zum 17. August, also Donnerstag bis Sonntag. und werden dieses Jahr in Chengdu gespielt. Und die Teilnehmer sind China, die Philippinen, Finnland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Lettland und Kanada. Also im Prinzip wird es wahrscheinlich wieder, ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen, eine relativ, ich sag mal, verkappte Europameisterschaft, wie es auch bei den Weltmeisterschaften immer so ist. Es sind die gewöhnlichen, in Anführungszeichen, Top-4-Nationen plus Lettland, beziehungsweise Top-4-Nationen plus Schweiz, je nachdem, wie man das Ganze betrachten möchte. Und China, die Philippinen und Kanada werden sich sicherlich um Plätze 6 bis 8 streiten. Ja, da wird es für irgendwen wahrscheinlich wieder den undankbaren 5. Platz geben. Schauen wir mal. Übrigens, kleiner Vorausblick schon mal. Wie gesagt, 2025 dieses Jahr World Games in Chengdu, 2029 World Games in Karlsruhe. Da wird es dann sicherlich auch deutschen Flowball zu sehen geben, weil der Gastgeber grundsätzlich gesetzt ist. Aus dem Grund ist eben auch China dabei. So, und dann haben wir noch eine Vereinspleite. Und da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal oder vorletzten Mal, als wir über schwedischen Flowball gesprochen haben, im Europafenster schon ein bisschen drüber geredet, dass Flowball auf hohem Niveau immer noch nicht so ganz auf sicheren Beinen steht, teilweise bei großen Vereinen. Und es immer wieder mal solche Geschichten gibt. Ich glaube, zuletzt war das Helsingborg in Schweden, die dann irgendwie Crowdfunding betreiben müssen, um irgendwie, was weiß ich, viele Kronen ranzuschaffen, um dann noch irgendwie ihre Lizenz zu bekommen. Das gab es ja immer häufiger mal, diese Berichte darüber in Schweden. Und jetzt hat es aber mehr oder weniger aus dem Nichts einen finnischen Verein erwischt und nicht irgendeinen finnischen Verein, sondern Happe. Und der ist ja, Jan, nicht so ganz unbedeutend, der Verein, ne?
Ja, das ist ein sehr großer Verein. Ich glaube, viele kennen deren Logo eines, was ist das, ein Moos als Ikone. Und ist natürlich der Ex-Verein von Mika Kohonen. Es überrascht mich schon, dass so ein Verein stolpern kann. Aber mittlerweile sind wir es ja gewohnt, dass es auch in Schweden passiert.
Genau, und also witzigerweise sind es auch häufig Vereine, bei denen man es nicht so sehr damit rechnet. Ne? Also bei Stovretta habe ich jetzt zum Beispiel noch nichts gehört, aber bei Kalmarsund war es ja, glaube ich, auch mal im Gespräch, dass es nicht ganz sicher ist, ob sie sich quasi halten können rein finanziell. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ungefähr 5 Wochen ist es her oder sowas, wurde einfach plötzlich berichtet, dass HP quasi die Lizenz verloren hat und dass der nächste Verein aus der zweiten Liga quasi dafür jetzt aufgerückt ist, ganz spontan in die F-Liga. Und es hat noch so ein bisschen Hintergründe, weil Stefan Hutzli, der Schweizer Legionär, viele Schweizer Legionäre ja auch unterwegs mittlerweile in Schweden, also viele nicht, aber ein paar. Und er hat seit echt ein paar Jahren in Finnland gespielt und war da, glaube ich, auch ganz happy, was ich so gehört habe. Und jetzt würde er halt quasi von einem Tag auf den anderen nicht mehr F-Liga spielen, hat dann, glaube ich, gesagt, nee, das muss er ja nicht unbedingt sein und wechselt jetzt relativ kurzfristig doch noch zu Kalmarsund. Also quasi macht den Umzug von der F-Liga hin in die Superliga nach Schweden.
Und wir bleiben in Finnland, woher uns eine ganz spannende Nachricht erreicht hat, die mittlerweile zu einem regelrechten Skandal wird. Und zwar hat das staatliche finnische Wettunternehmen Veikkaus, also das kann man sich vorstellen, das ist wie Lotto in Deutschland, illegale verdächtige Wettmuster festgestellt, und zwar bei zwei Spielen. Das eine ist ein Spiel der Nationalmannschaft gewesen zwischen Finnland und Norwegen bei der Männer-WM 24. Und das andere war ein Klassik gegen SPV-Spiel jetzt aus den Playoffs im April. Und was passiert ist, dass große Summen auf untypische Ereignisse offenbar mit Insider-Informationen gewettet wurden. Kurz vor Spielbeginn soll offensichtlich, also wenn es etwas kurz vor Spielbeginn passiert, ist es angeblich so, dass es darauf hindeutet, dass man noch kurzfristig Informationen beispielsweise über die Aufstellung einer Mannschaft bekommen hat, die die anderen eben nicht haben können. Und man hat auch festgestellt, dass es sich dabei um verdächtige Konten handelt, weil sie etwas älter und schon lange inaktiv waren. Und wenn die dann plötzlich lebendig werden und kurz vorm Spiel anfangen, große Summen zu wetten, dann ist es immer so ein Zeichen, da müffelt's. Und was man bis jetzt geschafft hat, ist, dass diese Wetten einer Person zugeordnet werden konnten, die so aus dem Dunstkreis von Classic kommt. Es soll kein Spieler sein, es soll auch kein Funktionär sein, aber eine Person aus dem erweiterten Umfeld eines Teilnehmers dieses Clubs. Und angeblich wurden mehrere Zehntausende an Euro gewettet. Und das finde ich schon relativ krass, weil, also ich kann mir vorstellen, dass man wettet natürlich auf Floorball, aber wahrscheinlich keine exorbitant großen Summen. Und wenn du dann mal so einen kleinen Trick oder du hast irgendwie so Insider-Informationen gekriegt und du willst dich da so ein bisschen reinmogeln und was rausholen, wenn du dann mehrere Zehntausende Euros wettest, weil du weißt, dass der linke Flügel heute verletzt ist, das ist schon ein bisschen zu sichtbar, habe ich das Gefühl. Ein bisschen ungeschickt, würde ich das nennen.
Ja, also da gehen im Wettbüro ja sofort alle Lampen an, oder nicht? Also, weil die großen Wetten, die werden ja sowieso alle nochmal überprüft, glaube ich. Und wenn das dann im Floorball ist, also ja, weiß nicht, ob sich da irgendjemand gedacht hat, damit kommt der problemlos durch. Ja, aber es ist tatsächlich, also aus meiner Sicht, eine relativ krasse Nummer. Ich habe jetzt gar nicht so viel, beziehungsweise ich glaube, in Finnland ist es ein relativ großes Thema. Und in Schweden teilweise auch, ist so, was ich mitbekommen habe. Gerade weil es ja auch nicht, ist ja nicht bei irgendeinem Freundschaftsturnier passiert, weißt du? Oder bei so Spieltag 23 von 32, die in der Liga spielen oder sowas. Sondern ja bei der Männer-WM, also auf höchster Ebene. Und Klassik gegen SPV war ja, glaube ich, auch das Halbfinale, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also da wurden schon die richtig, richtig großen Dinge bedient. Das wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf, okay, wenn das da der Fall war, wo war das denn noch überall der Fall? Also wie groß ist denn dieser Rattenschwanz, der da dran hängt? Und Wettbetrug ist, ich bin jetzt im Justizsystem nicht so unendlich bewandert, aber das ist in vielen Ländern echt ein Thema. Also da geht es dann gar nicht mehr so unbedingt darum, um wie viel Geld geht es da eigentlich, sondern da ist, glaube ich, relativ schnell dann nicht nur irgendwie Teamausschluss oder sowas, das ist natürlich das geringste Problem, sondern da geht es schnell mit Haftstrafen los, die auch echt ein paar Jahre betragen können. Deshalb, ich frage mich, was da noch alles aufgedeckt wird. Und es ist natürlich so ein bisschen die Frage, klar, das ist jetzt vielleicht eine Person, die nur im Umfeld von Klassik ist, aber die wird ja auch ihre Informationen irgendwo herbekommen haben, ne? Und es ist ja nicht unbedingt automatisch so, dass ich jetzt mal sage, ich bin der linke Flügel, ich spiele heute nicht, dann schreibe ich das mal kurz irgendjemandem oder sowas, sondern das muss ja schon eine gewissen Systematik folgt sein, sag ich jetzt mal. Von daher, mich wird's gar nicht so sehr überraschen, wenn da vielleicht auch noch der ein oder andere Spieler aufgegriffen wird. Wahrscheinlich wird's eher einer sein als fünf oder so. Ich glaube nicht, dass es hier um groß angelegten, organisierten Wettbetrug geht. Aber ja, also ich glaube, das Thema ist noch nicht vorbei. Wenn es da neue Entwicklungen gibt, dann und wir die mitbekommen, muss man sagen, wir verfolgen ja nicht irgendwie alle finnischen Medien, dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal berichten. Ja, spannend. Wie stehst du Sportwetten gegenüber, Jan, mal so ganz grundsätzlich?
Halte ich für sehr schwierig und ich kann völlig nachvollziehen, wenn es Länder gibt, die sie verbieten, weil ich glaube, dass Sportwetten mehr Schaden verursachen als Nutzen bringen. Und insbesondere, und das ist vielleicht noch ein zweiter Teil dieser Antwort, insbesondere wenn es um einen Amateur- oder Halbamateursport geht. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal in einer der vorherigen Folgen, dass es tatsächlich sogar schon mal in Deutschland auf die deutsche Bundesliga, Floorball-Bundesliga, die Option gab, ich glaube, bei Bwin war das, aber ich bin mir nicht ganz sicher, tatsächlich zu wetten. Und ich fand das damals so asozial, dass irgendein Wettanbieter versucht, mit Amateursport Geld zu verdienen. Also ich wäre der Erste damals gewesen, der dabei gewesen wäre, zu sagen, wir schieben jetzt das Spiel, indem wir uns mit dem Gegner absprechen, setzen da 20.000 Euro aufs Spiel, holen Kohle in die Kasse und dann hat die Bundesliga, da verteilen sich schön alle Vereine dieses Geld und wir bedanken uns bei Bwin fürs Sponsoring. Weil das ist etwas, das gehört meiner Meinung nach nicht in den Amateursport, gerade nicht, wenn diese Spieler, die damit eben jetzt nicht selbst ihre Existenz bauen können, dafür, dass sie dann wiederum an solchen Unternehmen noch mit einem so einem zwielichtigen Geschäft dann irgendwie die Budgets füllen. Finde ich sehr schwierig und man sieht ja auch, wozu das dann letztendlich führen kann. Und ich glaube, gerade bei den Finnen passiert es übrigens nicht so selten, dass es ab und zu mal so Matchfixing gibt. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie einen Skandal in der Fußballliga und ich hatte davor auch noch ein bisschen Recherche gemacht. Irgendwann vor einigen Jahren gab es so einen ganz, ganz großen Skandal in diesem Pesäpallo. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so dieses finnische Baseball. Da wurde dann auch nochmal großflächig von links nach rechts geschoben. Ich glaube, das ist deutlich, deutlich mehr professionalisiert als Floorball. Also da ist wieder was anderes. Aber ja, halte ich für ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema.
Gab es auch in der NBA letztens erst wieder. Also ist, glaube ich, jetzt irgendwie 8 Monate her oder sowas. Aber war irgendein Spieler und ich glaube, sein Cousin oder sowas in der Richtung. Ja. Weil je größer die Ligen werden, je professioneller, desto mehr kannst du ja auch auf unterschiedliche Sachen wetten. Ne? Also ich vermute mal, wenn man bei Bwin auf Floorball wetten konnte, dann war es wahrscheinlich nur Ergebnis oder sowas. Und je mehr das Ganze durchgedacht wird, kannst du ja quasi auf Rebounds wetten, die ein Spieler holt oder Punkte oder so. Und dann kannst du ja nochmal ganz anders schieben. Ne? Also der kann ja spielen, kann irgendwie exakt 8 Rebounds holen oder sowas und dann aber keinen einzigen mehr, wenn er das Gefühl hat, so, das ist jetzt blöd für meine Wette, dann sagt er halt, ich hab Wade und setzt sich raus oder sowas. Ja. Ja. Ich glaube, dieses ganze Ding mit Wettanbietern Es geht auch so ein bisschen in beide Richtungen, weil man muss ja auch sagen, die pumpen schon teilweise richtig, richtig viel Kohle in Sportarten. Ne? Also Beavin war ja, glaube ich, ganz, ganz lange immer einer der Hauptsponsoren von irgendwie allen möglichen Fußballturnieren, Champions League und hast du alles nicht gesehen. Klar, ist so ein bisschen beides. Ne? Also die pumpen viel Sport rein, dadurch profitiert dann teilweise der Sport. Gleichzeitig bin ich von Sportwetten jetzt auch nicht so der allergrößte Fan, gerade so Thema Suchtfaktor und wo führt das alles hin und so, und ist ja auch relativ barrierefrei, also du kannst es ja am Handy machen, von daher ist es für viele, glaube ich, so ein bisschen der erste Schritt zur Sucht. Ja, alles ein bisschen schwierig.
Ja, also dass die da jetzt Geld in den Sport pumpen, das tun sie ja aus zwei Gründen. Also das ist jetzt nicht reiner Altruismus. Beavin macht das ja, weil von dort halt die Kunden kommen und weil sie damit Geld verdienen. Also wenn sie da 10 Euro Werbebande bezahlen, verdienen sie halt 20 Euro mit den drei Heinis, die dafür dann die Wette schalten. Also dann profitiert zwar so ein bisschen der Sport, aber das ist jetzt nicht, weil sie den Sport, glaube ich, grundsätzlich unterstützen wollen. Und die anderen müssen ja sogar. Also es gibt ja Gesetze, die sogar festlegen, dass Geld, das durch Sportwetten generiert wird, auch wieder in den Sport zurück muss. Deshalb werden relativ große Teile dieser Einnahmen dann auch wieder tatsächlich da wieder reingespült.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, aber das lässt sich dann tatsächlich auch wieder, ich glaube, das ließe sich auch anders lösen.
Okay, und dann sind wir am Ende unserer heutigen sehr, sehr großen News-Sektion. Das war einmal so alles, was sich irgendwie an allen möglichen News aus allen möglichen Richtungen in der Sommerpause aufgestaut hat bei uns. Und sind damit auch noch nicht am Ende der Folge. Ein bisschen was haben wir noch für euch. Aber wir gehen als nächstes in WhatsApp-Bundesliga. Das fällt heute einigermaßen kurz aus. Und als erstes fangen wir damit an, dass es wieder einen Bundesliga-Rat gibt. Ich glaube, dass der Bundesliga-Rat bzw. die Bundesliga-Konferenz zuletzt getagt und wirklich was beschlossen hat. Also soweit ich weiß, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich blicke auch noch nicht so ganz durch, wie jetzt dieses Konstrukt aussieht. Also was genau macht der Bundesliga-Rat? Was genau macht die Bundesliga-Konferenz? Wer ist irgendwie weisungsbefugt? Darf man nur Empfehlungen abgeben und sowas? Also blicke ich noch nicht so ganz durch. Aber wie gesagt, es gibt wieder einen Bundesliga-Rat und besteht aus 7 Personen. Und zwar ist der Vorsitzende Gary Blume aus Quedlinburg. Und dann gibt es 2 stellvertretende Vorsitzende. Das sind zum einen Johann Nilsson aus Hamburg und Leon Schneider aus Ingolstadt. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen festen Vertreter pro Liga. Und zwar ist das aus Halle für die zweite Bundesliga Südost, müsste das sein, Marco Gipser. Dann, das finde ich jetzt ein bisschen kurios, für die zweite Floorball-Bundesliga Nordwest ist das Lukas Grünewald von Bonn, die ja mittlerweile einen Erstligisten haben bei den Damen, bei den Herren und einen Zweitligisten bei den Herren. Deshalb das ist natürlich dann optimal, du kannst quasi alle Interessen auf einmal vertreten. Dann gibt es für die Chemnitzer Damen, also für die Damen-Bundesliga, kommen wir gleich noch zu, Tobias Buhlmann. Und für die Herren-Bundesliga ist das Philipp Schramm aus Dresden. Hattest du nicht mit der Bundesliga-Konferenz auch mal was zu tun, Jan? Hast du nicht mal die erste einberufen oder sowas? Irgendwie bei einem Final Four oder bei den Extreme Berlin Open oder sowas? Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer?
Ja, wir hatten damals...
Da hast du doch auch deine Finger drin, gib's zu.
Ständig hatte ich auch da irgendwann mal meinen Finger drin. Aber das, ich weiß nicht, ob es da der erste Bundesliga-Rat war, aber was wir damals organisiert haben, war dieser Bundesliga-Summit.
Und, so hieß das Ding, genau.
Genau, wir hatten damals tatsächlich sehr viele Vereine nach Berlin geladen, haben uns zitiert. Damals in der Max-Schmeling-Halle, auch weil wir, glaube ich, ihnen so ein bisschen die Max-Schmeling-Halle als Standort fürs Final Four so ein bisschen schmackhaft machen wollten. Aber wir haben dann auch gesagt, lass uns das einfach dafür nutzen, dass wir hier zusammenkommen und halt gemeinsam Sachen abstimmen und Pläne schmieden für die Liga und so weiter und so fort. Und es hatte damals wirklich gut funktioniert und die Leute waren dabei und es hat an dem Tag wirklich Sinn ergeben, dass es halt langfristig installiert wird. Und natürlich war das Ding nach einem halben Jahr Geschichte und niemand mehr hat es übernommen und weiterentwickelt. Also niemand, der dafür verantwortlich gewesen wäre. Deshalb ist es dann irgendwann krepiert und verschwunden. Ich halte es für extrem wichtig, dass es diesen Bundesliga-Rat gibt. Und ich noch wichtiger als seine bloße Existenz ist, dass er auch seine Rolle richtig versteht und nicht dafür da ist, um Wünsche und Ratschläge seitens der Vereine zu formulieren, die an den Verband geleitet werden sollen, sondern dieser Bundesliga-Rat sollte dazu führen, dass die Vereine in den Bundesligen sich organisieren, Kräfte bündeln und selbst Sachen organisieren. Also das ist ein sehr großer Unterschied. Also er ist nicht dafür da, um den Dachverband zu beraten, weil der Dachverband ist jetzt nicht so dumm, die wissen schon, was wahrscheinlich passieren sollte, denen fehlen einfach die Kräfte dafür, sondern der Bundesligarat sollte dazu führen, dass die Vereine selbst mit anpacken und einfach organisiert funktionieren. Und das würde ich mir wünschen, dass das klappt.
Ja, sehe ich genau wie du. Und da ist ja ein großes Thema einfach die Vermarktung der Bundesliga. Ne? Ja. Das ist ja, was wir, glaube ich, schon häufiger diskutiert haben, wo wir auch immer relativ viel Zuspruch kriegen von verschiedenen Vereinen, die auch sagen, boah, das ist wahrscheinlich mal das nächste Thema, was man irgendwie angehen muss. Von daher, das sehe ich genau wie du, dass für solche Geschichten der Bundesligarat zuständig ist, beziehungsweise dafür sind halt die Bundesligisten zuständig und das Gremium, was daraus entsteht, ist dann eben der Bundesligarat. Ist ja ein ähnliches Konstrukt, wie man es zum Beispiel auch, um mal wieder eine bekannte Sportart zu zitieren, wie man es im deutschen Fußball hat mit der DFL. Ne? Mhm. Das ist ja quasi auch der Zusammenschluss der ganzen Bundesligen. Und die arbeiten gegen und mit und umeinander herum mit dem DFB und es ist nicht nur so eine Geschichte, dass es quasi einseitig Beratungen gibt, sondern die organisieren durchaus eine ganze Menge auch selber und legen Dinge fest und so. Und dann haben wir noch zwei News, eine zu den Damen, eine zu den Herren. Das erste bei den Damen haben wir, glaube ich, vor 2 Folgen oder sowas gesagt, dass sich nichts ändert, gibt keinen Absteiger, gibt keinen Aufsteiger. Das war falsch, sorry, sogenannte Ente. Und zwar hat sich geändert, dass Erlensee sich aus der Damenbundesliga zurückzieht und dafür steigen die Floorfighters Chemnitz auf. Waren früher schon mal in der Bundesliga, ich glaube gemeinsam, zuletzt in der Spielgemeinschaft mit dem UAC Sparkasse Weißenfels und haben, glaube ich, auch schon vor längerer Zeit ihren Aufstiegswillen angemeldet. Da gab es, glaube ich, aber dann irgendwelche Probleme mit Fristen und so, ich bin da nicht ganz 100%ig drin, aber dadurch, dass Erlensee zurückgezogen hat, hat sich das, glaube ich, jetzt alles gefunden und wir werden entsprechend auch nächste Saison wieder 8 Teams in der Damen Bundesliga haben. Finde es ein bisschen schade für Erlensee, war ja quasi einer der Vereine, die gar nicht irgendwo anders vertreten sind, sondern die einfach quasi nur einen Damen-Bundesligisten hatten. Das finde ich immer ganz cool, wenn es dann eine gewisse Diversifikation gibt. Finde es jetzt auch nicht schade, dass Chemnitz dabei ist, aber die haben ja schon die Herren-Bundesliga-Mannschaft und wie gesagt, ich finde es immer gar nicht so schlecht, wenn nicht die 8 Damenvereine quasi auch die gleichen Vereine sind, die ein Herren-Bundesliga-Team haben, sondern wenn da so ein bisschen was anderes unterwegs ist auch.
Ich finde es super cool, dass Chemnitz dabei ist, weil ich mir erhoffe, dass sie diese ganzen Marketing-Skills, die sie im Augenblick in der Bundesliga anwenden, dass sie das auch im Damenbereich unterbringen, weil da fehlt es noch mehr als bei den Herren. Und ich würde mich freuen, wenn man dann die Damen nicht so parallel laufen lässt, sondern wenn man sie wirklich integriert und einfach Bundesliga ist für die Herren und für die Damen da und sie davon mit profitieren. Insofern, ich glaube, David Reich ist da derjenige, der das vorantreibt, wenn ich mich nicht irre, nimmt die Mädels mit, weil das wird dem Verein mit Sicherheit nur gut tun.
Dem Verein und der Liga, ne? Dann sind wir schon wieder beim Thema. Also genau. wenn das bei Chemnitz genauso läuft mit Social Media Arbeit und so weiter wie bei den Herren, dann wird die Liga auf jeden Fall davon profitieren. Definitiv. Ja. So, und bei den Herren, wir sprechen noch nicht über Neuzugänge und wer wechselt wohin und so weiter und so fort, beziehungsweise letzten Monat haben wir schon über Janne gesprochen, Janne Markkunen. Das war ja das eine Thema, was wir nicht so lange totschweigen wollten, aber es steht noch nicht so, also bei einigen Vereinen habe ich gesehen, steht schon fest, welcher Finne und welcher Schwede und so weiter kommt, bei anderen hat man noch gar nichts gehört, da weiß man nur, wer alles geht. Arbeiten wir natürlich auch irgendwann alles auf, vielleicht nächste Folge, vielleicht auch erst übernächste, weil einiges entscheidet sich immer erst sehr, sehr spät, aber wir wollten kurz sprechen über das Trainerkarussell. Und zwar war das letzte Saison schon relativ gut am Drehen und das ist auch diese Saison bei den Herren der Fall. Ich trage einfach mal vor, vieles, was ich jetzt so, ich habe verschiedene Gerüchte aus verschiedenen Bereichen gehört oder wir haben das gehört. Einiges einigermaßen zuverlässig, anderes vielleicht nicht so zuverlässig, von daher nehmt es alles mit with a grain of salt, wie die Amerikaner so schön sagen. Und zwar braucht Hamburg, glaube ich, einen neuen Trainer. Meines Wissens nach hört René Potthoff auf und dann war irgendwie, glaube ich, ein Gespräch so, Mathis Wittneben war ja irgendwie dann beim Final Four und bei den Playoffs wieder mit am Start, macht jetzt weiter, macht doch nicht weiter und so weiter und so fort. Meines Wissens nach braucht Hamburg noch einen neuen Trainer. Das gleiche gilt für den MFBC Leipzig. Da habe ich Gerüchte halber gehört, dass ein neuer Finne kommen soll. Ob das fix ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähnlich sieht es bei Weißenfels aus. Da habe ich auch gehört, dass ein neuer Finne kommen soll. Da war wohl auch schon ein Name in der Verlosung und das war auch wohl schon einigermaßen konkret. Und es ist jetzt doch nicht. Keine Ahnung, was da die Hintergründe sind. Aber angeblich wird da jetzt über eine interne Lösung nachgedacht, weil Marco Ollonquist ja nach Grünmatt gegangen ist und sie jetzt nicht irgendwie kurz auf was anderes zurückgreifen können. Martin Brückner geht ja oder ist schon, glaube ich, von Kalmarsund weggegangen, hat da ja zuletzt 2 Jahre gelebt und war da als Co-Trainer aktiv, ist jetzt wieder in Weißenfels. Der soll es aber nicht machen scheinbar. Also schauen wir mal, was da noch passieren wird. Dann die Berlin Rockets stehen, glaube ich, vor einer schwierigen Saison, würde ich einfach mal behaupten, haben aber zumindest einen neuen Trainer. Irgendein Tscheche, habe ich gehört. Ich habe auch den Vornamen schon gehört, aber möchte ich hier nicht erwähnen, solange ich nicht irgendwas Konkreteres habe und nichts Konkreteres angekündigt wurde.
Ich bin's nicht.
Es ist nicht.
Ich bin's nicht.
Ich kann Jan Kratochwill und Marek Brinsch hier, glaube ich, einigermaßen ausschließen. Das muss man vielleicht bei Berlin dazu erwähnen. Korrekt. Dann, Schenefeld braucht auch einen neuen Trainer, überraschenderweise. Da habe ich aufgehört nach letzter Saison. Da gibt's auch schon eine Nachbesetzung und zwar wird das Tobias Karnath übernehmen. Kein ganz unbekannter Spieler, würde ich einfach mal behaupten. Hat zuletzt ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu tun gehabt und wird jetzt nächste Saison da auf den Headcoach-Posten rücken. Holzbüttgen braucht auch einen neuen Trainer. Joel Heine war zuletzt 2 Jahre dort am Start, geht, glaube ich, zurück nach Finnland. Und es kommt Simo Leppänen, der durchaus ein gewisses Renommee hat, was ich alles so mitbekommen habe. Ist 37 Jahre alt, glaube ich. Ist aktuell U19-Damen-Nationaltrainer von Finnland. Hat auch alle möglichen Trainerkurse und Lizenzen durchlaufen, oben im Norden, und hat mittlerweile die höchste finnische Trainerlizenz und war auch schon in der F-Liga der Herren aktiv. So, und dann können wir noch kurz über die Teams sprechen, wo die Trainer bleiben. Auch da bin ich mir nicht überall hundertprozentig sicher, weil einige Vereine sind ja sehr, sehr gut darin, dann Deals und Vertragsverlängerungen zu verkünden, sowohl von Spielern als auch von Trainern. Andere Vereine machen das nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das so schlimm finde, aber meines Wissens nach bleiben die Trainer bei Dresden, bei Schriesheim, beim DHFK Leipzig, bei Bonn, bei Chemnitz und bei Potsdam. Da ändert sich, glaube ich, nichts. Und was vielleicht auch spannend ist, wir haben ja 2 Absteiger aus der ersten Bundesliga, aus dem fernen Süden, nämlich Kaufering und München. Die haben beide neue Coaches, soweit ich weiß, beziehungsweise werden neue Coaches haben. Und beide kommen, glaube ich, aus Schweden. Bei München ist das Ganze, glaube ich, noch so semi-offiziell, deshalb will ich da nicht weiter drauf eingehen. Aber Kaufering hat den auch schon über Social Media verkündet. Und zwar wird das ein gewisser Henrik Nordström. Also da scheint es jetzt nicht so zu sein, dass der Abstieg vollbracht wurde, sage ich jetzt mal, und dann wird gesagt, oh gut, wir gucken mal, was passiert, sondern die scheinen angreifen zu wollen. Verpflichtung von einem Trainer aus dem Ausland ist ja immer schon ein gewisses Statement, würde ich mal behaupten.
Gut, dann haben wir ja, glaube ich, die Bundesligen relativ gut abgearbeitet. Was wir gerne machen ist, dass wir auch so ein bisschen über den Floorball-Tellerrand hinwegschauen möchten und auch in andere Sportarten reinblicken. Und was es zuletzt als Meldung aus einem anderen Sport, aus einem anderen Hallensport gab, ist, dass die Füchse Berlin deutscher Handballmeister sind. So, und das ist jetzt etwas, das würde den einen oder anderen vielleicht nicht so ganz interessieren, weil es ist ja nicht unser Sport. Aber ich möchte trotzdem auf diese Geschichte ein wenig hinweisen. Ich weiß nicht, ob es allgemein bekannt ist, wie die Füchse Berlin entstanden sind und wie sie zu dem Verein geworden sind, der sie heute sind. Aber ich hatte mal, als ich an meinem ersten Buch gearbeitet hatte, ein längeres Gespräch mit Bob Hanning. Bob Hanning ist in der Handballszene sehr bekannt. Er hat die Füchse Berlin im Grunde neu aufgebaut und war dann auch in Verbandsstrukturen aktiv, ist auch eine strittige Persönlichkeit, aber eine sehr entschlossene. Und die Geschichte ist relativ spannend, weil Bob Hanning, soweit ich mich erinnere, war vor vielen, vielen Jahren in den Diensten des Hamburger Sportvereins aktiv, also im Bereich des Handballs. Und er wurde angeheuert von den Füchsen Berlin, die damals noch zweite Bundesliga gespielt haben, ob er denn den Verein voranbringen will, weil es ist ja schade, dass in der Hauptstadt des Landes im Grunde kein ordentlicher Handballverein unterwegs ist. Und er ist damals nach Berlin gereist und er hat mir die Geschichte so erzählt, dass er beim Flughafen hat er ein Taxi genommen, hat so ein bisschen gefragt nach Sportvereinen in der Stadt und da wurde alles Mögliche genannt von den Fußballvereinen über Alba Berlin und sogar irgendwie die Volleys, die Volleyball spielen, aber Handball, nee, keine Chance. Und was er geschafft hat, war, dass er sehr, sehr früh den Verein in die Masse, in die Breite geschafft hat. Er hat den Verein in große Hallen gezogen. Er hat mir auch erzählt, wie sie im Grunde Freikarten verschenkt haben in der ganzen Stadt, damit sie die Halle vollkriegen. Sie haben sehr, sehr früh extrem viel in eigenen Nachwuchs investiert. Sie haben immer versucht, so ein Gleichgewicht zwischen lokalen Geschichten zu haben, also so Berliner Handballer, die dann tatsächlich auch nochmal eine eigene Geschichte, Karriere über diesen Verein schreiben können. Also nicht, dass das alles irgendwie eingekauft wurde. Hatten aber natürlich auch einen gewissen Standortvorteil durch Berlin, haben es auch geschafft, ausländische Spieler heranzuholen und haben im Grunde wirklich durch diese durch diese sehr engagierte Öffentlichkeitsarbeit diesen Verein stückweise peu à peu jedes Jahr um einen Platz nach oben gedrückt. Und jetzt sind sie dieses Jahr deutscher Handballmeister geworden. Die Geschichte komplett wäre sehr, sehr lange. Aber wenn ihr irgendwann mal euch langweilt an einem Nachmittag, googelt mal so ein bisschen diese Geschichte der vergangenen, ja, was sind es mittlerweile? Ja, vielleicht 10 bis 15 Jahre, wie so ein Handballverein aus der Peripherie, der irgendwie kaum eine Rolle gespielt hat, ohne dass da jetzt irgendein Milliardär viel Geld reinstopft, durch wirklich fähige Arbeit diesen Weg bis an die Spitze findet. Und die Füchse Berlin, jetzt sind sie deutscher Handballmeister geworden. Ich glaube, sie sind sogar Weltpokalsieger geworden vor einigen Jahren, weil man kannte man sich auch qualifizieren, wenn man mal nicht Meister war. Also aus einem kleinen Verein ist was ganz Großes geworden. Und ich muss sagen, dass in den Jahren, wo ich mich bei den Rockets oder zuvor bei WHA Tempelhof Berlin engagiert hatte, es war tatsächlich eine sehr inspirierende Sache. Und man hat sich irgendwie so abends vorm Einschlafen, wenn man nichts anderes gemacht hat, irgendwie gewünscht, dass man sowas Ähnliches mal hinbekommt. Und ich glaube, jeder, der einen Verein aufbaut und entwickelt, wenn er so eine Geschichte mitkriegt, wie man von 0 auf 100 kommt, mit sehr viel Engagement und feiner Arbeit, ich glaube, da kann man nur davon profitieren. Also recherchiert mal so ein bisschen die Geschichte der Füchse Berlin nach und im Grunde könnt ihr davon nur profitieren.
Und also ich komme ja aus dem hohen Norden, von daher muss ich da nochmal drauf eingehen. Handball generell, glaube ich, nächste Saison Sport, den man ziemlich cool verfolgen kann. Also mal unabhängig davon, ob man den Sport gut findet oder nicht, aber die Liga ist, glaube ich, immer mehr ausgeglichen. So ein paar Traditionsvereine wie Kiel und Flensburg haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen gestruggelt, die werden nächste Saison bestimmt wieder angreifen wollen. Dann Magdeburg gut dabei wieder, Füchse Berlin, also ja. Wie gesagt, ich glaube, es ist eine sehr ausgeglichene Liga, glaube ich, ist eine spannende Liga zu verfolgen, wenn man im Handball noch nicht so drin steckt. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Wir haben eine letzte News vergessen, Jan. Die AFF-Website ist immer noch down.
Ach, tatsächlich, ist sie das?
Ich habe gerade extra nochmal geguckt. Wir nähern uns, ich glaube, wir sind bei Monat 3. Wir schauen mal, ob unser lieber Dachverband, Weltdachverband, irgendwann mal wieder eine Homepage haben wird. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht kleben wir uns so eine riesige Uhr auf die Counterpass-Homepage, weißt du, so von wegen die AFF-Website ist down seit oder sowas. Mal gucken.
Da habe ich Philipp schon mal nicht danach gefragt, da hatte ich Angst, er legt auf und ich sehe ihn nie wieder.
Ja, das macht Sinn, hätte ich an deiner Stelle auch nicht gemacht. Gut, dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Das war unsere große Sommerloch-Folge mit vielen News und weniger kleinen Themen. Wir schauen mal, was sich bis zum nächsten Mal, bis zur August-Folge alles ansammelt. Ansonsten bleibt uns wohlgesonnen oder wie geht dieser Spruch? Genießt den Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mach's gut. Ciao.